Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Code Was Bitcoin bringt, um euch 21% zu sparen in den ersten 6 Monaten beim Bitcoin-Broker coinfinity.co. Ich habe heute den Finn da, den Finn von Einfach Bitcoin von YouTube, auch in seiner Rolle als Botschafter von Firefish, wer das noch nicht kennt, sein neuer Service, wo man non-custodial sich Bitcoin Kredite bzw. Bitcoin-gesicherte Kredite holen kann. Also quasi, ich gebe Bitcoin und hole mir Fiat. Kein einfaches Thema, aber ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil es zeigt, dass sich die Bitcoin-Finanzwelt weiterentwickelt und Services wie diesen anbietet. Warum? Naja, wenn ich mir einen Kredit nehme, dann verkaufe ich meine Bitcoin nicht und ich habe auch kein Steuerevent und kann so an Liquidität kommen, ohne meine Bitcoin eben zu verkaufen. Natürlich hat das Ganze Risiken, so wie alles im Leben, und auch darüber sprechen wir ausführlich, wie das funktioniert. Es ist noch total jung, es ist noch total spannend. Wir können quasi einem neuen Finanzsektor dabei zusehen, wie er wächst, und sind in der ersten Reihe. Es ist eigentlich komplett bizarr. Und über das sprechen wir auch, wenn wir über die Kryptowelt sprechen und über natürlich Trump etc. pp. Aber eben Finn und ich und unsere Erfahrungen austauschen mit Shitcoins und Ethereum und diesem ganzen anderen Plunder und warum das Ganze jetzt alles in den Keller geht und die Altseason nie wiederkommt und es eigentlich jetzt vorbei ist und alles Richtung Memes geht, all das besprechen wir. Es ist eine längere Folge geworden, weil es einfach witzig ist mit dem Finn und da muss man das, glaube ich, mal ausnutzen, dass man einfach mal locker bleibt und über das alles redet. Am Anfang natürlich über Firefish, weil es neu ist, weil es spannend ist, weil es extrem nachgefragt wird von der Community, aber dann reden wir auch über die allgemeinen Entwicklungen bei Bitcoin, auch was betrifft quasi die Medien, die Normies, die Welt, die No-Coiner, ja, wie stark man jetzt an Bitcoin auch denkt, wenn man an Geld denkt inzwischen. Und er lebt inzwischen in Prag, dort, wo Firefish herkommt, wo Brains herkommt, wo Satoshi Labs mit Trezor herkommt, die Bitcoin-Hauptstadt schlechthin, Cypherpunk-Hauptstadt schlechthin. Ganz, ganz logisch für mich, dass dort diese innovativen Produkte entstehen. Ich freue mich auch schon drauf, wenn ich mal wieder hinkomme. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und nicht vergessen natürlich Firefish, auch ein Partner des Kanals inzwischen. Und wenn ihr dort einen Kredit aufnehmen wollt, bekommt ihr 30% auf die Gebühren beim ersten Kredit mit dem Code WasBitcoinBringt. Firefish.io, Finn im Studio, jetzt geht's los. Ein ganz herzliches Willkommen. Finn von Einfach Bitcoin ist bei mir im Studio. Servus.
Hi Nico, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wir haben uns das letzte Mal vor einiger Zeit gehört. Das war in den Tiefen des Bärenmarktes.
Oh ja, das war zu Alex Kletzdins Buch.
Wow.
Ja, schon für der Feiert.
Wow. Das ist ja schon Ancient History.
War noch schwarz-weiß damals, ne?
Da haben wir was. Da haben wir aber nur online, also da haben wir nur genau. Remote gemacht, oder?
Ja, da habe ich mit meiner Webcam alles aufgenommen, wie immer noch heutzutage. Das Setup hier ist ein bisschen professioneller, würde ich sagen.
Ist cool, oder? Wir haben ja LED-Wall. Man sieht das ja nicht, wenn man das hört oder wenn man es im Studio sieht, aber es sind einfach 3 Kameras, die auf uns gerichtet sind. Und da muss man auch dazu sagen, die Jungs und Mädels von DoMotion, die das hier machen in Wien, die haben auch richtig aufgerüstet in den vergangenen Monaten und das ist richtig cool. Aber du hast ja auch aufgerüstet, weil die Kamera, die du verwendest, die habe ich dir empfohlen damals, oder?
Yes.
Und läuft noch?
Die läuft noch. Ich bin auch vielleicht dabei, dir deine Kamera abzukaufen, die andere, die du schon angeboten hattest.
Ja, stimmt, da müssen wir auch noch drüber reden.
Dann wird das hier, genau, dann wird das ein richtiges Upgrade. Langsam, aber sicher.
Mein Lieber, du bist hier in deiner Funktion als Finn, als YouTuber, du bist aber auch in deiner Funktion hier als Firefish-Prediger quasi. Firefish ist der derzeit heißeste Anbieter für Bitcoin-gesicherte Kredite. Auf der einen Seite, andererseits kann man eben auch Euro vergeben für relativ hohe Zinsen. Darüber sprechen wir heute, über Bitcoin generell als Kapital, Bitcoin in seiner Entwicklung. Aber ist es doch ganz wichtig, wie wir eigentlich zu dir kommen jetzt. Ne? Die neueste Nachricht ist, du bist nicht nur für Firefish, du bist auch nach Prag gezogen aus?
Aus, ich sag mal Bochum. Ja. Eigentlich aus Herne, aber das klingt immer noch peinlicher, deswegen sage ich lieber Bochum. Das ist ja im tiefsten Ruhrpott, also 1 Stunde zur Grenze zu Holland. Mhm. Und ich bin quasi jetzt geflüchtet, kann man sagen, nach Prag.
Aber bist du wirklich, bist du wirklich geflüchtet? Also ist das wirklich so, dass du sagst,
Nein, so ist es nicht. Aber es bietet sich halt jetzt an, auch mit Firefish und alles drum und dran. Auch die Bitcoin-Community in Prag und die Stadt ist so schön. Alles ist da wirklich viel besser. Nur die Familie habe ich natürlich noch in Bochum.
Ja.
Aber ansonsten ist es schon, macht es, glaube ich, für mich schon Sinn, da hinzuziehen. aus allen verschiedenen Aspekten, sage ich mal. Deswegen.
Du hast einen Bitcoin-Job. Du bist eigentlich in der Bitcoin-Industrie.
Ja, also das ist wirklich crazy. Das Beste, was ich mir vorstellen kann. Ich habe damals diesen Kanal gestartet, irgendwie, was weiß ich, Bärenmarkt 2022. Wir haben ja ungefähr fast gleichzeitig angefangen. Ich glaube, du ein bisschen vor mir. Und dann, ich habe natürlich irgendwie gehofft, dass ich da vielleicht irgendwas draus machen kann. Aber das war einfach nur, ich habe diese Marktlücke gesehen. Es gibt keine kurzen Erklärvideos zu Bitcoin. Und da habe ich das einfach gemacht, mein Bildschirm nur gefilmt. Deswegen brauchte ich erst gar keine Kamera. Und genau, dann hat es sich einfach so ein bisschen entwickelt. Und jetzt habe ich hier tatsächlich einen Bitcoin-Job, keinen Krypto-Job, in der Bitcoin-Hauptstadt Europas, kann man sagen, in Prag. Also das hätte ich mir so nicht vorgestellt, dass das wirklich so cool wird.
Was ist denn die, jetzt bevor wir also zum Produkt kommen, was ist die Story hinter Firefish? Wer sind die Leute dahinter?
Das sind, ich habe die damals bei Bitcoin Ländle kennengelernt, den Martin von Firefish. Und den Jan, den Kryptografen.
Bei Bitcoin im Ländle, bei Marc in Plochingen.
Genau, im Plochingen, ja.
Also wenn du dich einmal aus Prag bis zu Bitcoin im Ländle durchschlägst, dann bist du ein richtiger Hardcore-Maxi, ja?
Oh ja, das waren, genau. Also ich habe da nur dieses Schild gesehen, Bitcoin-backed Landing finally done right. Und ich dachte, das klingt ein bisschen cocky. Mhm. Aber ist so interessant, so Bitcoin-gerechte Kredite, dass man seine Bitcoin nicht verkaufen muss, um irgendwie Ausgaben zu finanzieren, Steuer zu finanzieren, Autoreparatur zu finanzieren, was auch immer. Deswegen dachte ich schon, klingt interessant, spreche mal mit den Leuten. Aber man kennt das ja durch die gewissen Dienstleister in der Vergangenheit, die zentralisiert waren, die custodial waren, die also die Bitcoin einfach verwahrt haben und die dann dementsprechend auch verzockt haben. Deswegen war ich da ein bisschen skeptisch. Aber dann habe ich mich mit den, weiß nicht, 3 Stunden oder 4 Stunden mit dem Bier, mit dem Martin unterhalten gehabt.
Das sind beides Tschechen?
Slowaken eigentlich ursprünglich, okay, genau, aber wohnen alle in Prag.
Ja.
Genau, und das war wirklich... Ich habe ihn quasi alle Fragen durchlöchert, wie es geht. Und der war also komplett auf einer Wellenlänge, sage ich mal. Das war also so Bitcoin-toxisch, wie es sein kann.
Also quasi Bitcoin-Liebe auf den ersten Blick.
Ja, genau. Auch Austrian Economics seit 2010 oder sowas. Also er ist quasi über die österreichische Schule zu Bitcoin gekommen damals.
Ich auch.
Ja,
sag ihm liebe Grüße.
Er kannte dich sogar schon, obwohl er kein Deutsch spricht.
Ah, wirklich?
Ja.
Das ist aber cool. Ja. Ja, haben wir schon herumgesprochen über die Grenzen. Okay, das heißt, die haben quasi eine Lösung überlegt und gefunden, wie man so etwas vermeidet, wie beispielsweise Celsius, oder? Ja. Aber Celsius, waren das überhaupt Kredite?
Ja, die haben auch Kredite angeboten.
Okay, das heißt, das Problem bei Bitcoin, also wovon reden wir hier? Wir reden von der Nutzung von Bitcoin als Collateral, als Pfand quasi, damit du sie nicht verkaufen musst.
Genau. Right?
Weil wenn du sie verkaufst, dann zahlst du Steuern. Und bist deine Bitcoin los.
Yeah.
Wenn du sie aber jemandem gibst, einer Bank oder einem Drittanbieter, dann ist auch die Gefahr, dass du die Bitcoin los wirst. Und Firefish hat eine Lösung entwickelt, bei der du keine Angst haben musst, und das ist wichtig, du musst keine Angst haben, dass Firefish mit den Bitcoin davonlaufen kann.
Genau. Das ist quasi mit 3 von 3 Multisig, ohne das jetzt hier technisch genau zu erklären.
Aber erklär so, dass es jeder versteht, ohne es genau zu erklären.
Genau. Also die Bitcoin können ganz simpel gesagt einfach nur an den Kreditnehmer oder Kreditgeber gehen und nicht an Firefish selbst.
Und der Kreditgeber ist jemand, der gibt Euro.
Genau.
Der Kreditnehmer nimmt Euro und setzt quasi Bitcoin ein.
Ganz genau.
Und zwar grob doppelt so viel, wie er aufnimmt. Also wenn ich jetzt sage, ich will 50.000 Euro Kredit, setze ich 100.000 Euro in Bitcoin ein, richtig?
Ja. Genau.
Und das ist auch ganz wichtig, es ist nicht ohne Risiko, sondern wenn ich quasi unter die 50%, also wenn der Bitcoin-Preis zu stark sinkt und ich quasi untergedeckt bin, dann muss ich nachschießen oder meine Bitcoin werden liquidiert und die sind dann weg. Und die gehen dann an den Kreditgeber. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ganz genau. Und das sollte man immer verhindern, die Preisliquidation. Deswegen, du hast gesagt, man muss mindestens die doppelte Menge an Bitcoin hinterlegen. Das ist ein 50% Loan-to-Value-Verhältnis.
Ja.
Mindestens das. Aber du kannst natürlich von Anfang an oder auch später jederzeit mehr Bitcoin nachlegen. Einfach um dieses Risiko einer Liquidation, einer Preisliquidation zu verhindern. Weil wenn das passiert, dann war es natürlich schlauer, keinen Kredit aufzunehmen.
Ja.
Deswegen, genau, da muss man immer sehr gut aufpassen.
Das ist dann quasi ein Margin Call.
Ja.
Das bedeutet, dass du sozusagen Sicherheit hinterlegen musst, sonst werden deine bisherigen Sicherheiten aufgelöst und die gehen dann an den Kreditgeber. Sind dann meine Schulden zumindest verfallen?
Genau.
Okay, die sind dann weg. Das heißt, meine Bitcoin sind weg und meine Schulden sind auch weg.
Ja.
Aber die Bitcoin waren doppelt so hoch am Anfang, als ich es aufgenommen habe. Und wenn es um die Hälfte gefallen ist, bekommt der Kredit, Geber immer eigentlich seine Ursumme zurück. Das ist die Idee dahinter.
Genau, die Ursumme mit allen Zinsen und noch plus 5% Liquidationsprämie sogar noch.
Ja, okay, das ist dann quasi nochmal Sicherheitspuffer.
Genau, ja. Deswegen fällt quasi, wenn Bitcoin um 45% fällt, dann wirst du quasi liquidiert, nicht um 50%.
Um 45%, okay, genau. Das ist wichtig. Ja. Okay. Also ich glaube, dass diese Risiken zu besprechen wichtig ist, weil solange der Bitcoin-Preis raufgeht, ist das ja sozusagen kein großes Problem. Aber so in dem Moment, wo es runtergeht, und das wird passieren, und es wird einen Bärenmarkt geben, und dann wird das auch bei euch passieren, dass dort Liquidationen gibt. Und das ist jetzt schon wichtig, dass wir von Anfang an darüber reden. Ihr seid ja seit März auch Partner des Kanals, also willkommen. Und warum seid ihr Partner des Kanals? Weil A, du bist ein guter Mann und B, was ich von deinen Leuten da gehört habe von Firefish macht Sinn. Brains ist, glaube ich, investiert, oder?
Genau, ja.
Das sind die große Mining-Firma, Mining-Pool-Betreiber auch aus Tschechien.
Ja, der älteste Mining-Pool der Welt, der hat die meisten Bitcoin gemeint. Die haben genau 1,3 Millionen investiert. Das ist ja quasi ist ja nicht nur Brains in Prag, ist auch noch Firefish jetzt.
Ja.
Dieser
Trezor
genau.
Labs.
Ja, ja. Ja. Der zweite Mitarbeiter von Trezor ist jetzt auch bei Farfish angestellt.
Wie groß ist die Firma?
Ich glaube, jetzt mittlerweile 12 Leute ungefähr, pipapo, plus minus.
Der typische Startup-Zeug,
ja, pipapo genau.
Hier da.
Ja, du gehst ins Büro nächsten Morgen, da sind wieder drei neue Leute da, genau.
Und ihr seid aber kein Finanzdienstleister, sondern ihr bietet nur die Infrastruktur für diese Multisig und verbindet quasi Kreditgeber mit Kreditnehmer.
Genau, wir sind quasi ein Technologieanbieter. Wir helfen ja einmal, wir stellen diesen Marktplatz quasi bereit, wo sich Kreditnehmer und Kreditgeber finden können. Das sind Privatpersonen und Unternehmen. Und dann helfen wir einfach nur, den Treuhandvertrag quasi aufzusetzen.
Für alle, die es interessiert, wir werden nach dieser Folge auch einen detaillierten Walkthrough, ein Tutorial aufnehmen, wo wir das nochmal herzeigen, weil es natürlich ein Thema ist, das A, viele Leute interessiert und B, wo es natürlich viele, viele offene Fragen gibt. Gab es schon mal eine Liquidation? Hat schon mal jemand seine Bitcoin quasi unter Anführungszeichen verloren?
Wir hatten jetzt letzte Woche das allererste Mal nicht eine Preisliquidation, aber da hat jemand am Ende einfach den Kredit nicht zurückgezahlt.
Aha.
Da haben wir ihn gefragt, was ist da los? Und er meinte, meine finanzielle Situation hat sich geändert, es ist mir egal, diese 5% Prämie da. Also wenn du den Kredit am Ende nicht zurückzahlst, dann werden die Bitcoin auch verkauft, aber du kriegst einen Teil dann wieder zurück.
Aber nicht die 5% quasi, du kriegst quasi nur 45% zurück.
Genau, ja.
Und der Rest geht an den Kreditgeber.
Ja.
Weil, und das ist auch wichtig, der Kredit wird erst am Ende bezahlt. Das heißt, er ist endfällig, das heißt, du hast keine monatlichen Zahlungen, sondern du hast maximal 18 Monate Laufzeit, das ist viel kritisiert und ihr werdet das auch, glaube ich, verlängern noch.
Ja, genau, genau.
Aber derzeit sind es maximal 18 Monate und am Ende zahle ich erst mit Zinsen zurück. So, jetzt ist mal ganz wichtig, jetzt unabhängig davon, wie es wirklich funktioniert. Für wen sind solche Kredite ernsthaft relevant? Weil ich kann ja auch zur Bank gehen.
Genau. Da hast du in der Regel vielleicht sogar geringere Zinsen, zumindest heutzutage.
Ja, aber die Zinsen sind jetzt nicht niedrig bei euch.
Nee, genau. Aber wenn die Zinsen wirklich zu hoch sind, kannst du ja auch als Kreditgeber auftreten und da halt eben die Euro verdienen.
Mhm.
Aber grundsätzlich hast du halt eben den Vorteil, bei solchen wie Firefish-Krediten hast du halt eben den Vorteil, dass du keine Bonitätsprüfung brauchst. Du hast also einfach, du hast die Bitcoin, das härteste Geld der Welt, hinterlegst und das reicht da eigentlich schon. Ist eigentlich egal, wer du bist. Also natürlich muss man KYC machen, aber davon unabhängig ist es egal, wer du bist. Und früher waren solche gedeckten Kredite eher nur für reiche Leute möglich. Elon Musk oder so, die dann ihre Tesla-Aktien beleihen konnten, um Twitter zu kaufen zum Beispiel. Und jetzt kann es quasi jeder machen mit Bitcoin. Und genau, das ist quasi der größte Vorteil. Und dass du halt eben nicht diese monatlichen Zahlungen hast. Die finde ich persönlich auch sehr eklig. Da muss man die ganze Zeit irgendwie gucken, wie mache ich das mit der Liquidität, dass ich die monatlichen Raten tilge.
Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedora ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedora.io.
Genau, und die längeren Laufzeiten, das ist natürlich ein großer Punkt. Es ist halt, weil du halt eben diese Endfälligkeit hast und das ein Marktplatz ist mit Kreditnehmern, Kreditgebern, ist natürlich die Frage, wie viele Kreditgeber sind bereit, 4 Jahre lang zum Beispiel in den Kredit zu investieren und dann erst nach 4 Jahren das Geld zu bekommen.
Ja.
Und ich denke, da könnte es welche geben. Aber das Ding ist halt, es gibt ja diesen Markt noch gar nicht. Das ist ja das Coole daran. Es steht ja erst gerade.
Das ist richtig. Alleine, was du vorher beschrieben hast, und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man auch darüber reden kann. Ich sage das auch ganz ehrlich, was Kredit, ich bin ja, also Ich habe keine Schulden und ich habe auch keinen Bock, Schulden zu haben. Aber ich kann verstehen, dass es Anwendungsfälle gibt, ja, wo du die Bitcoin nicht verkaufen möchtest. Ich kann verstehen, dass man das mal ausprobieren möchte. Ich kann auch verstehen, dass man auf der anderen Seite auftritt. Ja. Theoretisch kannst du auch zur Bank gehen, dir für 3% einen Kredit holen und dann das Geld bei Firefish für 10% weiterverleihen und dir quasi die Differenz einstecken.
Genau, und dann wird es günstiger für die Kreditnehmer.
Und das ist der Punkt, dass quasi Bitcoin, rund um Bitcoin jetzt dieses Finanzsystem wächst, aber das ist quasi... Das ist auf unserem Level. Also es ist quasi, wie du richtig sagst, den Markt gibt es noch gar nicht. Es ist nicht so, da kommt einer mit einem Anzug und man erklärt dir jetzt hier irgendwas über Leitzinsen und was auch immer, sondern wir können quasi dabei zusehen, wie sich das entwickelt. Ganz wichtig, das ist auch wichtig für die Liquidation. Hast du, was ist, wenn wir so einen Flash-Crash haben? Habe ich Zeit nachzuschießen? Gibt es da eine Grace-Period für mich?
Momentan tatsächlich nicht. Also kriegst halt 3 E-Mails, bevor du liquidiert wirst. Aber so ein Fenster gibt es noch nicht, daran arbeiten wir noch. Aber genau, so ein Flash-Crash, deswegen macht es Sinn, vielleicht am Anfang direkt nochmal deutlich mehr zu hinterlegen, als du musst.
Okay. Wie kommt das Angebot an?
Weil man kann ja gut sehen, also gerade, wir sind ja ziemlich auch in der 21-Community, auch in der tschechischen 21-Community kommt das wirklich von unten quasi sehr gut an. Auch bevor wir quasi irgendwie angefangen haben, öffentlich darüber zu reden, hatten wir schon irgendwie echt viele Nutzer. Und das steigt auch deutlich weiter an. Und du siehst es ja auch an den Zinsen, die sind ja marktgetrieben alles, Angebot und Nachfrage. Und die Zinsen steigen auch momentan, weil es mehr Kreditnehmer gibt als Kreditgeber. Aber auch dann siehst du halt trotzdem, das ist sehr interessant zu beobachten. Wenn viele Kreditnehmer auf die Plattform kommen, dann gibt es dann Leute, die sagen, okay, jetzt sind die Zinsen zu hoch für mich, jetzt wäre ich doch Kreditgeber. Also es sind auch wirklich Bitcoiner teilweise, die dann, also wirklich überzeugte Bitcoiner, die dann trotzdem als Kreditgeber auftreten. Teilweise auch wirklich richtige OGs, die dann schon seit 2000, die damals Bitcoin gemeint haben, also es nichts wert war effektiv. Und jetzt einmal so ein bisschen Bitcoin verkauft hatten und dann quasi jetzt irgendwie so ein Einkommen dadurch bekommen wollen. Also da gibt es viele verschiedene...
Es gibt halt, man muss es halt so sagen, es gibt halt OGs im Bitcoin-Space, die haben mehr Bitcoin, als sie brauchen können und die haben auch mehr Fiat, als sie brauchen können. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen mit der Kohle. Mhm. Ja, und die finden das natürlich geil, wenn sie da ein bisschen rumspielen können. Und wie gesagt, die Lösung, ich sage mal, die Lösung für diesen Need, auch mal Liquidität zu bekommen, ist natürlich nicht Celsius, also nicht zentralisiert. Die Lösung, die ihr da habt, wirkt auf mich wie ein sehr guter Ansatz. Deswegen ist es auch etwas, das ich selber ausprobiere. Aber es ist jetzt nichts, wir wissen es natürlich noch nicht, wo das hinführt. Es ist aber auch egal, insofern, dass das natürlich jeder nur quasi für seinen Kredit, das er mal beobachten muss. Ja? Und die Grundidee ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir das mal erwähnen. Weil du hast ja vor Elon Musk erwähnt, quasi bekannt, ja, wer kennt Elon Musk nicht, der reichste Mann der Welt, bla bla bla, aber natürlich, die sozusagen die Schönen und Reichen machen diese Art der Lebensfinanzierung seit nur dazu mal. Also quasi, du hast Assets, Immobilien, Aktien, Firmen, Gold, ja, und eben Bitcoin. Und statt sie zu verkaufen, weil das ja ein Steuerevent auch ist, und du dann auch noch deine Assets los bist, das heißt, das ist so eine einmalige Sache, beleihst du sie, lebst von dem Geld, verdienst vielleicht nebenbei auch noch Geld, das wiederum nutzt du, um die Zinsen zurückzuzahlen, und das machst du halt in alle Ewigkeit. Habe ich das so ungefähr richtig zusammengefasst?
Ganz genau. Never sell your Bitcoin. Nur kannst du in diesem Fall eben sagen, never sell your Immobilien oder Stocks.
Ja.
Oder
ja, das auch so Seller sagt. Das ist, genau. Es ist irgendwo eine Seller macht das nicht in dem Sinn. Also er nutzte die Bitcoin jetzt nicht, glaube ich, um
gedeckte Kredite aufzunehmen.
Genau, er macht es anders, aber im Grunde die Idee dahinter ist sehr ähnlich.
Genau, du gehst ja quasi Long Bitcoin und Short Fiat, kann man so sagen. Du shortest ja quasi dann wirklich die Währung, die garantiert an Wert fallen muss und verlieren muss. Und gleichzeitig hast du halt eben Bitcoin, wenn es so stimmt, dass es halt wirklich diese feste Limitierung hat, ist es natürlich ein relativ Gedankengang, den man nachvollziehen kann, denke ich mal.
Und es geht dann auch schnell, oder?
Ja, also den schnellsten Kredit hat man, glaube ich, vergeben in 15 Minuten. Also,
wirklich?
Ja. War eine Echtzeitüberweisung, Banküberweisung. Du kriegst ja auch Banküberweisung, keine Stablecoins. Und dann waren irgendwie zwei Blöcke Transaktionen, Bestätigung, und die waren auch innerhalb von ein paar Minuten schon gefunden.
Also man profitiert auch von solchen langweiligen Fiat-Dingen wie Echtzeitüberweisungen in dem Fall. Ja,
nicht immer. Also das kommt ja dann wirklich auch.
Ja, wenn es es gibt.
Genau.
Ja. Weißt du, woran mich das erinnert? Ich habe meine allerersten Bitcoin, die ich natürlich nicht gehalten habe, sonst müsste ich jetzt nicht mehr arbeiten, meine allerersten Bitcoin als Experiment gekauft auf bitcoin.de.
Ah ja.
Und das war auch so eine Vermittlungsplattform, wo du dann von irgendwelchem random Dude, dem du Geld geschickt hast, die Bitcoin bekommen hast zu einem bestimmten Preis.
Ja, das kenne ich auch. Da habe ich auch damals hätte ich die ersten Bitcoin gekauft, wenn ich Bitcoin hätte.
Ja, wie gesagt, also ich habe sie gekauft, aber ich habe es dann halt wieder verkauft. Mit 80 Euro Gewinn. Also hey. Ja, ich, Warren Buffett, George Soros, eine Reihe, ja. Reden wir nicht von den Verlusten von später. Wobei ich sage immer, das ist die andere Möglichkeit, Steuern zu sparen. Verluste.
Ja.
Wenn du nur Verluste machst, hast du zumindest keine Gewinnsteuern.
Ja, diese vergangenen, haben die US-Regierung jetzt auch gesagt, dass quasi die USA, der US-Steuerzahler, die Bitcoin-Verkäufe der US-Regierung haben den US-Steuerzahler so und so viele Milliarden gekostet.
Ja.
So kannst du es quasi auch sehen, deine Verkäufer haben dir so und so viele Millionen gekostet.
Ja, die Familie. Ja klar, das haben sie, als sie jetzt die Bitcoin-Reserve gemacht haben, war das eine der Marketing-Maßnahmen, was es gekostet hat. Sag, diese Bitbonds-Geschichte, hast du das schon angesehen?
Also ja, schon, aber ich bin nicht so ganz sicher, ob ich das die komplette Sache davon wirklich verstehe.
Naja, im Grunde geht's, im Kern geht's ja um nichts anderes, also so quasi du nimmst Schulden auf und besicherst, also jetzt als amerikanischer Staat, besicherst die quasi durch Bitcoin zusätzlich. Das ist, es gibt ähnliche Modelle auch von Banken, da gab's einen Banker vor ein paar Wochen auf CNBC, der darüber gesprochen hat, dass du quasi zusätzlich zu der Sicherheit, bei dem war es wieder was anderes, der hat gesagt, dass er zusätzlich zu der Sicherheit, der für den Kredit bekommt, außerhalb von Bitcoin wird noch Bitcoin dazu. Also was ich damit sagen möchte ist, ohne jetzt so zu tun, als hätten wir das alles durchschaut, Bitcoin als Teil des Fiat-Kreditsystems spielt eine immer größere Rolle, und das, was ihr da macht, ist eine der wenigen Dinge, die jetzt mal quasi auf Bitcoin-native Art funktioniert.
Mhm.
Ist es schon Open Source?
Open Source sollte Ende März oder Anfang April passieren. Also
Soon TM,
genau, ja. Das sage ich schon die ganze Zeit. Also das Protokoll wird geschrieben vom Rust Bitcoin Maintainer Martin Abowstiak, und der ist jetzt gerade daran, das Open Source zu machen.
Was bedeutet das? Bedeutet das, dass dann quasi alles, was ihr tut, auch für Leute, die sich mit Computern auskennen, überprüfbar ist? Habe ich das gut zusammengefasst?
Ja, quasi, genau. Du hast dann diese Website, wo du quasi alles einrichtest, den Marktplatz siehst und so, und dann auch diese Treuhand einrichtest. Das macht der Kreditnehmer ganz, also musst du nichts technisch verstehen. Aber momentan muss er quasi noch der Website vertrauen, dass wirklich alles so abläuft, wie es da angegeben ist. Und dann könntest du eben dieses komplette Ding selbst compilen auf deinem PC mit dem Open Source Code und dann auch wirklich wissen, was da gerade abläuft.
Genau. Und was sind so aus eurer Sicht die nächsten Schritte? Also längere Laufzeiten, oder was ist das, was quasi der Markt noch zusätzlich verlangt? Außer natürlich niedrigere Zinsen.
Ja, genau. Also das Ding mit den längeren Laufzeiten ist ja gar nicht so einfach, weil es eben non-custodial ist.
Ja.
Das ist halt, wie ich schon gesagt hatte, es gibt einmal die Möglichkeit, dass du diese zum Beispiel 4 Jahre fordern, die meisten Leute, wegen den Zyklen halt irgendwie, dass du die durch 4 Jahre quasi, dass die Kreditgeber 4 Jahre ihr Geld wegschließen müssen. Und momentan ist auch nicht die Möglichkeit da, wenn Bitcoin jetzt irgendwie auf 1 Million steigen sollte im Zeitraum, dass du Kollateral abziehen kannst. Das geht noch nicht. Also du wirst dann erst quasi, die Bitcoin sind dann 4 Jahre lang weggesperrt, so gesehen mindestens. oder höchstens.
Also um's fair zu sagen, das Ganze ist im Grunde jetzt, hat einfach gewisse Limitationen, mit denen man arbeiten sollte, ohne jetzt, also 4 Jahre, dies, das, jenes, gibt es wahrscheinlich andere Lösungen, aber diese Limitationen, die du jetzt hast, ist eher so für eher kleinere Summen, so gibt es eine durchschnittliche Summe, die bei euch an Kredit vergeben wird oder genommen wird?
Im Durchschnitt waren es, vor einem Monat waren es ungefähr über 6.000 Euro pro Kredit.
Okay.
Also in der Regel natürlich kommen Leute auf die Plattform, testen mit einem 1.000-Euro-Kredit oder sowas halt. Ich glaube, 800 Euro ist momentan der Mindestbetrag. Und dann zahlen sie vorzeitig zurück. Das ist auch jederzeit möglich, vorzeitig
zurück. Okay, das ist wichtig. Ja, also das heißt, sie beenden den Kredit gleich, zahlen halt die Zinsen jetzt schon und der Kreditgeber freut sich.
Genau, mit allen Zinsen komplett. Du eliminierst damit einfach nur das Risiko einer Liquidation.
Und probierst quasi aus, dass du die Bitcoin auch zurückbekommst. Das ist so wie eine Probetransaktion schicken.
Ja, genau. Okay. Du machst da quasi eine Probetransaktion und danach machen sie dann mal eine richtige Transaktion in der Regel. Und das dann wieder so um die 6.000 Euro, mehr als 6.000 Euro. Genau.
Weißt du oder habt ihr irgendeine Vorstellung davon, wofür die Leute das machen? Macht ihr da Umfragen oder?
Es gibt halt noch, dieser Markt ist ja gerade noch so im Stehen, dieser Form. Ja. So wie ich das mitbekomme, durch meinen sehr subjektiven Umfeld, nutzen tatsächlich viele Leute auch, um mehr Bitcoins zu kaufen.
Ah, okay.
Aber es gibt auch, ich sag mal, vielleicht die Hälfte von denen sind auch da, die kaufen dann irgendwie davon, weiß nicht, bezahlen ihre Steuern damit oder irgendwie eine Mining-Infrastruktur in ihrem Unternehmen oder nutzt auch diesen Rollover, dass du quasi dann eine ganz kleine, geringe Menge deines Bitcoin-Bestands beleihst und nach Ablauf des Kredits zahlst du dann den Kredit mit dem neuen Kredit zurück. In der Erwartung, dass Bitcoin immer weiter steigt. Mhm. Und auch wenn Bitcoin natürlich dann irgendwie geringer stehen sollte, Zurückzahlung des Kredits, muss natürlich dann mehr Bitcoin wieder hinterlegen, aber dass du halt immer wieder quasi den alten, von der Wertschöpfung von Bitcoin profitierst und immer wieder einen neuen Kredit quasi aufnimmst, um den alten abzulösen. So könnte man nämlich zum Beispiel auch diese 4 Jahre umgehen. Dass du nicht 4 Jahreszyklen anbietest, sondern so einen automatischen Rollover, dass du bereits die Bitcoin hinterlegt hast und dann werden die quasi, kannst du darauf den neuen Kredit abnehmen, ohne neue Bitcoin zu hinterlegen. Aber das ist auch wieder technisch nicht ganz so einfach umzusetzen. Das ist dann wieder relativ kompliziert.
Okay, lass uns kurz ein Gedankenexperiment. Okay, sagen wir nehmen einen Bitcoiner, nennen wir ihn Nico. Ja? Und der Nico nimmt einen Kredit auf bei Firefish für 12.000 Euro. Machen wir es einfach, machen wir 10.000, damit wir ja, einigermaßen. Kennst du das in Amerika, sag mal, I don't do public maths? Also quasi ich rechne nicht in weil es mir die Gefahr ist zu groß, aber wir sind ja hier bei einem Bitcoin Podcast, verstehst du? Mhm. Wir machen das jetzt hier, obwohl ich wirklich kein guter Rechner bin, aber okay, sagen wir nehmen 10.000 auf, dann habe ich so Pi mal Daumen nicht ganz ein Tausender pro Monat theoretisch, den ich sozusagen zu meinem Einkommen hinzufügen kann. Sagen wir 10% Zinsen. Ja, das heißt 1.000 Euro.
Genau, 11.000 Euro.
11.000 Euro muss ich zurückbezahlen. Und dafür muss ich hinterlegen?
22.000 Euro in Bitcoin mindestens.
22.000 Euro in Bitcoin. Also ich muss quasi das Doppelte hinterlegen von dem, was ich inklusive Zinsen.
Ja.
Ja, okay. Gut. Wenn ich, sagen wir, es ist gut gelaufen, ich muss keinen Nachschuss machen, weil das macht es zu kompliziert jetzt. Ja, aber sagen wir, der Bitcoin-Preis ist zumindest nicht mehr als 45% gefallen. Ich habe nicht nachschießen müssen und nach einem Jahr ist der Kredit fällig. Dann nehme ich einen neuen Kredit auf für 11.000. Mhm. Und hinterlege den idealerweise sogar mit weniger Bitcoin, weil der Bitcoin-Preis in der Zwischenzeit gestiegen ist und zahle mit dem zurück.
Genau.
Das heißt, eigentlich ist es eine Form von diese 11.000, die ich beim ersten Kredit bekommen habe, ich muss sie nicht in dem Sinn zurückzahlen, ich muss nur quasi die Sicherheit minimieren und das ist bitte not financial advice, keine Finanzberatung. Es ist ein reiner Gedankenexperiment von einem Podcaster, der euch nicht sagen kann, was ihr mit eurem Geld zu tun habt. Ihr geht zu eurem Bankberater und fragt ihn, was er meint. Oder Bankberaterin. Okay, aber das macht natürlich Sinn. Also das heißt, du kannst dann quasi, du zahlst es dann mit dem zurück, aber die 11.000 hast du dann immer noch. Ja, zahlst zurück, neuen Kredit, aber du bekommst dann nicht nochmal 11.000 drauf.
Du könntest ja sagen, dass du immer die gleiche Menge Bitcoin nimmst. Du hinterlegst ein Bitcoin zum Beispiel, dann wird der Bitcoin ja immer mehr wert werden. Und dadurch hörst du dann erst 11.000 Euro Kredit und nach einem Jahr hast du dann zum Beispiel 20.000 Euro Kredit.
Ja.
Wie auch immer, so wird das quasi theoretisch funktionieren.
Also, du hinterlegst immer dieselbe Menge Bitcoin und dann würdest du sogar noch mehr wieder zusätzliches Fiat bekommen, solange der Bitcoin-Preis steigt.
Solange der Bitcoin-Preis steigt.
Du musst aber sagen, okay, wenn ich einen Bitcoin hinterlege, ja, da sind wir dann nicht ganz bei 100.000, aber das werden wir schon noch vielleicht sehen. Wie gesagt, not financial advice. Wenn ich einen Bitcoin hinterlege, dann muss ich ja quasi, damit ich ganz sicher gehen kann, muss ich ja nochmal mindestens 2 weitere Bitcoin quasi flüssig haben für absolute Katastrophenszenarien, um das Ganze zu überbesichern.
Genau, genau.
Oder ich hinterlege einen Bitcoin, aber nehme mir gar nicht so viel Kredit auf, sondern überbesichere gleich auf das, mit dem Bitcoin gleich auf das Dreifache und mache das immer.
Genau.
Ha! Aber ich glaube schon, dass das für einige Leute, wenn sie das einigermaßen durchdenken, nicht uninteressant ist. Ich meine, du bekommst Fiat, du bekommst ein richtiges Lagat-Fiat, ja, auf deinem SEPA-Konto,
yeah.
Und kannst damit dann Fiat-Sachen machen. Ja? Und zahlst halt die Steuer nicht, das ist natürlich der Vorteil.
Genau, genau.
Okay. Also, für alle, die jetzt rauslaufen, wie gesagt, Nord Financial Advice, aber mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es natürlich 30% auf den ersten Kredit, auf die Gebühren.
Auf die Gebühren, ja.
Auf die Gebühren, die Zinsen müsst ihr schon bezahlen, Leute.
Das wäre ein ordentlicher Affiliate-Code, ja.
Die Zinsen müsst ihr schon bezahlen, aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Produkt. Harter Cut, wie bist du eigentlich bei Bitcoin gelandet, Finn?
Oh, das war jetzt über einen Kumpel, sage ich mal. Ich habe damals irgendwie...
Drogen,
genau. Ich habe damals versucht, das darf ich jetzt hier nicht sagen, glaube ich. Ne?
Du kannst es ja umschreiben mit, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du sagen darfst. Bei Joe Rogan dürfen sie immer alles sagen, aber wir sind halt in Europa. Die EU steht uns gleich. Ja, hast du schon deinen Bademantel dabei?
Du? Ja, leider nicht.
Also ja, du kannst es ja umschreiben. Also du hast quasi, du warst unterwegs im Darknet, oder wie?
Nein. Ich habe einen Kumpel gehabt, der hat mir gesagt, guck mal hier, Bitcoin und Krypto, guck dir das mal an. Ich war auch schon, wegen der ganzen Inflationsthema, dachte ich mir schon, irgendwas muss man da machen. Habe mich mit Aktien beschäftigt gehabt und sowas. Aber er meinte dann, guck dir mal Bitcoin an, weil das ist fest limitiert.
Aha.
Ich dachte, ja, ist interessant. Aber es gibt auch noch Ethereum.
Ja.
Er ist natürlich Ethereum Maxi und da hat er gesagt, hier, da kannst du dann auch, das ist das digitale Öl und was weiß ich was. Und da beginnt dann auch meine Shitcoin-Reise mit Bitcoin. Aber
wann war das?
2019 ungefähr.
Ist dein Freund noch immer Ethereum Maxi?
Ja.
Im Ernst?
Ja, er ist gefallen, wenn du wirklich, ja.
Der Arme.
Ja, wirklich der Arme. Also wenn du den Chart anguckst, Ethereum zu Bitcoin, das sieht ja wirklich traurig aus.
Ja, hast du ihm schon mal Hilfe angeboten?
Ich schon öfter. Ich glaube, ich habe zu oft Hilfe angeboten. Das hat wahrscheinlich dann die Meinung gefestigt.
Ah, das ist bitter. Ich glaube, es ist halt...
Ja, das...
Ja, also wir müssen, so überzeugt wir von Bitcoin sind, und ich meine, du machst einen Bitcoin-Job und ich mache jetzt einen 4. Jahr Bitcoin-Podcast, aber wir müssen so mental flexibel sein, dass es da Zeitpunkt kommen kann, theoretisch, indem wir auch sagen, hey Junge, aber das ist dann jetzt doch nichts geworden. Also deswegen, weil sonst endest du quasi wie die Ethereum-Axis.
Oh ja, das will keiner, glaube ich.
Übel.
Mhm.
Also die Story, weil ich habe das ja auch erlebt, ich war ja schon 2017 und so dabei, mit einem zweiten Anlauf ohne Erfolg. unter anderem deswegen. Und das halt dieses Do-Your-Own-Research-Ding, dieses hier hast du ein White Paper und da und Ding, du wirst halt zugemüllt mit Bullshit, ja, und irgendwelchen Narrativen. Und ich habe dir auch geglaubt, weißt du, IOTA, hattest du IOTA?
Ja.
Grüße gehen raus an unsere IOTA-Bros, habt ihr, war der Core-Design schon? Ja, wie heißt
ich mein, kommt noch, soon DM, ja.
Wahnsinn. Ich meine, IOTA war die einzige Kryptowährung, von der ich quasi abgefallen bin, weil ich sie genutzt habe und einfach nichts funktioniert hat. Also wirklich, ja? Nichts funktioniert. Du musstest immer stundenlang deine Transaktion an den Tangle reattachen, bis sie irgendwann durchgegangen ist, ja? Und in der Zwischenzeit, ja? Aber Hauptsache, das heißt keine Fees, ja?
Dann gibt es noch Proof of Stake, das war auch ein richtiger... Ich glaube, das scheitert wirklich bei den meisten Leuten, auch bei mir damals hat es sagen, gescheitert an der Ökonomie einfach. Ich wusste einfach nicht genug über die österreichische Schule damals.
Ja.
Das war einfach genau das Ding. Also dieses Konzept von einem Geld quasi, winner takes it all, das ist, glaube ich, schwer zu begreifen. Das ist nicht mehrere... Dass es sich bei Kryptowährungen nicht um Smartphone oder das erste Auto handelt, sondern halt wirklich um eine komplett neue Sache, das einzigartig ist und auch nicht ersetzt wird.
Ich meine, wenn du das überlegst, dann macht es natürlich total Sinn. Also in einer digitalen Welt braucht es eigentlich nicht mehr als eben ein Geld oder eine Währung auch. Die Währungsräume sind natürlich geschützt von staatlichen Monopolen im Grunde. Und das ist ja auch der Grund, warum jetzt die EZB so hysterisch ist, weil sie Angst haben vor den... Also wir sind hier noch gesessen in diesem Podcast, ja, und zeigt mir mal, ich meine, ich möchte jetzt nicht hier groß auftrumpfen, aber in welchem anderen Medium wurde schon vor Jahren davon geredet, dass die Amerikaner mit Stablecoins die Vormachtstellung des Dollars untermauern werden. Und dann steht der Finanzminister da und sagt, ah, ja, wir werden die Vormachtstellung des Dollars mit Stablecoins untermauern. Und in Frankfurt natürlich Panik.
Da haben wir ja gestern schon drüber gesprochen gehabt. Also einmal, dass in Frankfurt Panik ist, finde ich, das ist das Schönste, was es gibt. Das ist ja genau das, wofür Bitcoin da ist. Dass sie wirklich Angst hat. Die haben wirklich Angst vor Bitcoin. Also als der tschechische Noten, also als der tschechische Zentralbankchef gesagt hat, ja, wir gucken uns mal Bitcoin an. Und dann Christina Lagarde gesagt hat, na, auf gar keinen Fall. Ich habe mit den Tschechen gesprochen, die werden es bestimmt nicht machen. Und dann antwortet der tschechische Zentralbankchef wieder, oh, vielleicht schon, so nach dem Motto.
Das war crazy. Das warst du da in Prag?
Ich war da in Prag, genau. Da war auch dieser.
Also nur um es zu erzählen, mich hat das auch crazy gefunden. Ich habe natürlich sofort ein Video gemacht. Warum? Der Tscheche, also die staatliche Adoption von Bitcoin bisher läuft auf entweder Mining, so wie in Bhutan, oder Währung und Reserve, so wie in El Salvador, wobei der Währungsteil natürlich auch schon bekämpft wurde vom IWF und auch unter Beschuss genommen wurde, oder jetzt reine Reserve, so wie in den USA. Aber alle ohne die Notenbank damit zu beschäftigen. Mhm. Und plötzlich kommt der tschechische Notenbankchef in der Financial Times und sagt, ja, Bitcoin, kaufen wir. Und am nächsten Tag ist Abstimmung, dass man, und dann hat er auch noch einen Termin mit dem tschechischen Bitcoin-YouTuber.
Genau, den Kitzam, ja.
Also erzähl du mal, wie ist das, was ist da passiert?
Der war auch bei uns im Büro, der Kitzam, der tschechische Blocktrainer, wie man nennen möchte. Ja. Der hat ja quasi dann dem Zentralbankchef auch noch einige Fragen zu Bitcoin beantwortet. Und die Leute, die ich da gefragt habe in Prag, die Bitcoiner, und wir haben sogar auch an dem Tag, wo es verkündet wurde, haben wir eine kleine Straßenumfrage gemacht. Also Gordy, der tschechische 21-Typ, und ich, wir sind so ein bisschen dann auf Englisch durch die Straße gelaufen, yeah, bei der Zentralbank, und haben die Leute gefragt. Und die haben, also die überwältigende Mehrheit sagt, die kann sich das wirklich vorstellen, dass die Zentralbank da Bitcoin kauft.
Aber Moment, die Leute, die auf der Straße rumlaufen in Prag, wissen, was Bitcoin ist?
Die wissen, was Bitcoin ist.
Also mehr als einer von 10?
Ja, definitiv.
Ihr habt ja nur die jungen Mädels gefragt, ne?
Das auch, genau. Ja. Die sind natürlich alle Hardcore-Bitcoin. Aber ja. Ich habe sogar auch, also das kann ich jetzt nicht aus eigener Hand bestätigen, aber was ich gehört habe, ist, dass es gab jetzt, in Tschechien gibt es ja das Gesetz, dass du nach 3 Jahren, wenn du deine Aktien hältst, die steuerfrei.
Ja.
Das wurde jetzt ja auch eben auch auf Bitcoin übertragen. Und das war erst gar nicht so klar, dass wirklich komplett durch alle Instanzen durchgeht. Aber dann gab es wohl manche Parteien, die erst dagegen waren. Aber dann hat sich schon durchgesprochen, okay, wenn wir jetzt dagegen stimmen, dann sind wir der Buhmann für die Bitcoiner. Und deswegen hat sich das wohl dann, haben die dann doch dafür gestimmt, für diese Steuerfreiheit von Bitcoin. Und jetzt ist es halt eben in Tinte.
Also, was sich da in Tschechien tut, ist schon erstaunlich. Und am Ende des Tages, wenn ihr wirklich mit Menschen, mit Randos auf der Straße redet und die wissen, was Bitcoin ist und dann auch darüber nachdenken, dass die tschechische Notenbank das kaufen könnte, dann bedeutet das aber auch, dass wir nicht so früh sind, wie wir immer tun.
Ja, wobei natürlich ist die Frage, wie viel, ob die wirklich Bitcoin haben, wie viel Bitcoin die haben, und ich glaube, die Frage ist da auch wirklich eine Ausnahme nochmal. Also wenn ich da meine sehr professionellen Straßenumfrage mache, die fast an wissenschaftlichen Studien gleichen, in Hamburg oder sonst irgendwo, das ist da nochmal eine andere Nummer. Also klar, jeder kennt da Bitcoin. Also wir haben, glaube ich, einmal einen getroffen, der Bitcoin nicht kannte. Aber ansonsten, jeder kennt Bitcoin. Aber die sagen alle, naja, jetzt kaufen die. Also die machen sich über lustig. Mhm. Jetzt kaufen, jetzt wo es fast an 100.000 steht, das ist ja für die absolut absurd. Also jetzt schon total, höher geht's jetzt nicht. Bei 100.000 ist die magische Grenze, und das ist...
Das ist halt so, also das ist so die wie Bitcoin ankommt, wenn du selbst du hast recht, die Marke hat, von der hat wirklich jeder schon gehört. Also da gibt's, und das ist halt quasi, das kommt dann an, du liest das dann, keine Ahnung, auf ORF.at oder in der Tagesschau, und dann ist Bitcoin ist bei 100.000, ist zu teuer. Mhm. Bitcoin fällt auf 80.000. Bitcoin ist gecrashed, Bitcoin ist tot, kann ich jetzt nicht kaufen. Ja? Donald Trump macht eine Bitcoin-Reserve, ist aber die Community ist eigentlich enttäuscht, steht in den Medien. Ja? Es entwickelt sich was, und dann kommt gleich aber sozusagen für die Masse, oder wie nennen wir sie, die Normies, aber liebevoll, kommt gleich so das Argument, ja, aber also es ist gerade was Großes bei Bitcoin passiert, aber keine Sorge, du musst dich jetzt nicht damit beschäftigen, alles cool, ja, alles cool. Ja? Blick nach vorne, nicht auf die Seite. Ja?
Das ist, wenn ich so meine No-Coiner-Freunde bedenke, was die mal gesagt haben, ist Bitcoin mit verboten. Dann können sie sagen, ich finde das ganz cool, ich finde es auch ein super Gedanke alles, aber es wird der Staat, da wird es nicht zulassen. Und dann ist halt, El Salvador, das habe ich doch gesagt, das wird halt, der IWF, der macht jetzt da Bitcoin weg in El Salvador, habe ich ja gesagt. Und jetzt, wo quasi Trump die größte Weltmacht jetzt anfängt, da mit Bitcoin wirklich, kommt also positiv, wie es quasi geht, mit Bitcoin voranzugehen, heißt es jetzt, ja, aber ich habe da in der Tagesschau gelesen, das ist gar nicht mehr so positiv.
Genau.
Dann habe ich dir so einen Blockchain-Artikel geschickt und dann haben die jetzt gelesen und gesagt, dann müssen vielleicht doch mal Bitcoin kaufen. Also ich habe langsam, die Information kommt einfach nicht an, wie schon gesagt, das ist diese Barriere. Man muss einmal diese Barriere durchbrechen und einmal vielleicht hinterfragen, was da eigentlich genau steht bei der Tagesschau oder bei den anderen Zeitungsartikeln, die genau solche komischen Aussagen bringen, sage ich mal.
Ich kenne das ja, ich komme ja aus den Medien. Das hat ja zum gewissen Teil auch damit zu tun, dass die Journalisten sich selbst auch mitteilen wollen, dass Bitcoin nichts ist. Also quasi, weil sie ja selbst schon darüber berichten, auch seit Jahren. Also seit 2013 sitzen sie da und schreiben darüber, dass Bitcoin nichts ist. Und das wird immer, das muss immer stärker quasi auch irgendwo untermauert werden, weil sonst müssten sie sich ja eingestehen, dass sie irgendwie, fuck, ich hätte ja damals kaufen können.
Ja, genau.
Ja, dann könnte ich mir jetzt mein Wochenendhaus leisten oder überhaupt eine Wohnung, weil es ja alles so teuer, ja.
Deswegen finde ich diesen Spruch ganz gut, dass Bitcoin kein IQ-Test, sondern ein Ego-Test ist. Das hat wirklich relativ wenig mit Intelligenz zu tun. Aber du musst halt schon, zumindest musst du eingestehen können, dass du falsch lagst oder dass du irgendwie, keine Ahnung, dass du einfach dein Weltbild nochmal hinterfragen kannst. Aber da ist auch die Frage, können Bitcoiner das hinterher so gut? Also da würde ich auch sagen, irgendwann, man sieht ja auch gewisse Themen, glaube ich, über Bitcoin, dann so in den Bitcoin-Kreisen unterwegs sind, wie, weiß ich nicht, so dieses Sonnencreme-Thema, das finde ich sehr lustig. Also, weiß ich auch nicht genau, aber zum gewissen Teil sind Bitcoiner schon kritischer auf jeden Fall. Das kann man schon, glaube ich, relativ.
Ich glaube, du musst, ich liebe die ganze Bitcoin-Community, weil es einfach eine Community ist, in der Freiheit und Liberalismus im klassischen Sinne, ja, plötzlich wieder eine Heimat gefunden hat. Und auch andere Dinge. Du kannst ja auch von mir als Kommunist sein und Bitcoiner. Weil das Schöne an Bitcoin ist halt, der Kommunismus ist halt sehr eingeschränkt. Mhm. Weil du kannst halt kein Geld drucken. Also das ist nicht Marius Höfgen-Kommunismus, sondern es ist irgendwie so quasi Sandkisten-Kommunismus und außerhalb der Sandkiste ist die richtige Welt. So, das ist okay. Ja? Aber natürlich. Ich meine, ich habe das auch, wenn ich dann auf Twitter gehe und dann erklärt mir irgendein random Bitcoiner so, wenn ich irgendeinen Satz mache, irgendeinen Nebensatz, vielleicht sogar einen Scherz, ja. Und sagt, ja, aber ein richtiger Bitcoiner würde ja. Ja, denke ich mir, hier, Alter, wirklich?
Ja.
Ja, also, aber das ist für mich eher, das hat für mich mit Bitcoin gar nichts mehr zu tun, sondern das ist dann eine Versteifung in dieser Community, sozialen Gedanken, ja. Das hat mit dem Kern von Bitcoin dann gar nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur wieder, da hast du wieder dir deinen eigenen Kult geschaffen quasi.
Ja, das ist ein guter Punkt. So habe ich das noch gar nicht so in der Form betrachtet. Aber ja, du schaffst deine eigenen Das ist ja auch schön an Bitcoin, dass du ja unterschiedliche Communities hast, die dann, du hast diese nur Fleisch essenden Bitcoiner, dann hast du die veganen Bitcoiner, dann hast du die nicht Sonnencreme tragenden Bitcoiner und dann hast du keine Ahnung wen. Also die bekriegen sie ja teilweise auch irgendwie untereinander und das zeigt ja auch irgendwie, obwohl die alle diesen gemeinsamen Konsens haben. Das finde ich.
Genau.
So muss es ja genau sein, dass sie nicht alle komplett identisch sind, aber wir haben dann trotzdem noch diesen einen Wertebild so ein bisschen noch.
Und zwar literally. Nämlich nicht nur im übertragenen Sinne unsere Werte, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben einen Basiswert, auf den können wir uns einigen. Und weil wir alle quasi wissen, dass wir gibt es auch einen respektvollen Umgang. Ja? Aber wo es halt dann crazy wird und das verstehe ich, also ich habe das mal erlebt, da habe ich mal Screenshots bekommen aus so einer Gruppe, ja. Habe ich auf der, also grüße ich ihn raus an die Hardcore-Libertäre Bubble, ja, habe ich mal offenbar bei einer Bitcoin-Konferenz in einem Nebensatz gesagt, ja, dass ich glaube, die Meloni hat damals in Italien, um die italienische Esskultur zu schützen, überlegt oder sogar ernsthaft künstliches Fleisch verboten. Ja, ich weiß nicht, ob das jemals passiert ist oder nicht. Und ich habe offenbar gesagt, das finde ich eine gute Idee. Und quasi, dass der Staat das macht, macht mich dann automatisch irgendwie zum Sozialisten. Mhm. Aus dieser, weißt du, ich bin, Leute, bitte, ja, geht mal in die richtige Welt. Ja, also ich meine, ich bin weit weg davon, ein Sozialist zu sein und ich muss mich das auch nicht verteidigen. Und quasi diese absolute, krasse, also bitte, wenn du ein hundertprozentiger Staatsfeind bist, habe ich auch nichts dagegen. Ja, genauso wie ich nichts dagegen habe, wenn du Kommunist bist, ich kenne das. Also ich bin, sagen wir so, ich bin es gewohnt, eigentlich von, schon, schon immer, dass viele Menschen andere Meinungen haben als ich und das ist in Ordnung. Auf der radikalen linken Normi-Seite wird das nicht akzeptiert, dass es auch Leute mit anderer Meinung gibt. Das sind dann Verrückte und Schwurbler und Nazis und was auch immer. Aber eben auch in unserer mini-mikro-libertären Bubble wird das auch nicht akzeptiert. Wenn du sagst, Ampeln sind okay, bist du quasi schon also Stalin. Ja? Und das geht halt auch nicht. Ja?
Das stimmt. Ich habe den Faden verloren.
Jetzt kommen wir zurück zur Frage, wie man sich selbst überprüft vielleicht. Weil wir waren eben alle mal überzeugt, dass es Ethereum oder Neo oder Unshares oder EOS oder was es da alles gibt, ist ja IOTA. Und bei Bitcoin, natürlich kann es bei Bitcoin auch schief gehen. Aber ich weiß nicht, wenn man schon öfters bewiesen hat, dass man auch seine Meinung ändern kann, dann sollte man dazu auch in der Lage sein, bei seinem neuesten Favorite Thing. Aber wie gibt es Dinge, sagen wir mal, was würde dich denn von Bitcoin abbringen, wo du sagst, hey, scheiße, das ist jetzt vorbei?
Das Einzige, was mich davon abbringen würde, ist, wenn die Menge von Bitcoin ausgeweitet wird. Dann ist für mich Bitcoin gescheitert. Das ist, also für mich ist Bitcoin diese feste Limitierung, dass keiner irgendwie Zugriff drauf hat. Das geht ja mit einher. Und wenn das irgendwie geändert werden würde, auf irgendeine Art und Weise, dann wäre ich raus. Aber ich wüsste halt nicht, wie es passieren soll in dieser Form. Du müsstest ja wirklich irgendwie so gut wie jeden Menschen auf der Welt überzeugen, dass er jetzt die Menge an Bitcoin ändern soll. Aber warum soll ich mein Geld inflationieren? Aber das wäre für mich endgültig der Punkt, wo ich sagen müsste, dann ist Bitcoin halt gescheitert. Weil wenn es einmal geändert wurde, wird es auch nochmal geändert werden können.
Aber leben wir nicht in einer Welt, in der genau das passiert ist? Also in der man quasi die Menschen davon überzeugt hat, dass die Menge an Geld sich ausweiten muss und auf dem quasi der ganze Schmäh mit Zentralbanken und das ist ja genau das. Also quasi alle Wissenschaftler, alle Ökonomen sind sich einig, die Geldmenge muss steigen.
Aber ich glaube, wenige Leute von denen, die sagen, dass die Geldmenge steigen muss, haben Bitcoin, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht also 1%, weil BlackRock das sagt, dass du ein bisschen hedgen musst, aber ich denke mal, das ist noch immer eine andere Community. Also ich glaube nicht, dass in der Bitcoin-Community viele Leute sind, die sagen, wir müssen die Geldmenge ausweiten. Also ich höre keine Stimmen in der Bitcoin-Community, die sowas sagen. Es ist ein sehr krasser Spalt dazwischen.
Naja, ich hatte die Folge mit dem Hubertus Hofkirchen, also das gehört mit Bitcredit.
Nee.
Der sagt schon, dass die Geldmenge elastisch sein muss. Nicht die Bitcoin-Geldmenge, aber der hat halt quasi mit seinem Bitcredit-Protokoll, möchte ich nicht falsch erklären, weil das ist immer alles sehr, sehr heikel, quasi über Wechsel, quasi die Schaffung von neuer flexibler Geldmenge in der Wirtschaft. Das heißt quasi, ich schuld dir, du schuldest mir, quasi Side Bets. Mhm. Ja? Und das muss natürlich immer möglich. Also ich glaube schon, dass dass der Drang der Menschen, die Geldmenge unter Anführungszeichen auszuweiten, ist immer da. Das Problem ist nur dann, wenn du das anfängst, das zentral zu steuern und vollkommen ohne Guardrails machst, dann hast du auch keinerlei sozusagen Informationssystem darüber, wie die Geldmenge eigentlich genau ausgeweitet werden soll. Und wenn du dann solche Situationen hast wie, keine Ahnung, Finanzkrise, Klimakrise, Corona-Krise, jetzt Sondervermögen für elektrobetriebene VW-Panzer. Ja, wir sind spätestens seit 2008 in einer Welt, in der zuerst mal Geld gedruckt wird und dann werden Fragen gestellt, wo es eigentlich hingeht.
Aber es ist mir ja alles, wenn man gerne Geld drucken möchte und du findest eine große Community, die Höfgen-Community sagt, wir müssen jetzt so viel Geld drucken wie möglich, sollen die es gerne machen. Solange wir weiterhin diesen Maßstab haben an Bitcoin, alles muss sich daran messen. Solange die Bitcoin-Geldmenge nicht ausgeweitet werden kann, kannst du immer sehen, dieses eine Projekt, wo die ganz viel Geld drucken, das wird immer weniger werden vielleicht zu Bitcoin und dann...
Ethereum.
Genau, ja. 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 Die haben es ja sogar so hingekriegt, dass seit dem Merge die Ethereum wird wieder inflationär. Das war ja das Ultrasound-Money, das jetzt deflationär wird. Die haben es so kacke gemacht, dass es...
Ja, aber ich meine, das musst du dir auch mal vorstellen, dass das System nicht nur, dass du wechselst. Warum haben sie gewechselt? Wir müssen darüber reden. Warum haben sie gewechselt? Naja, natürlich deswegen, weil nicht nur das Geld zu einem tendiert, sondern Proof of Work auch zu einem tendiert. Ja? Und ich glaube, dass der schon gesehen hat, der Vitalik schon gesehen hat, okay, auch dieses Grafikkarten-Mining wird irgendwann zu heikel für uns, weil jetzt kommt diese ganze AI-Geschichte und das geht eher in die Richtung. Und dann sagte er, ich kann es nie vergessen, dass er wirklich sagt, an dem Merge-Tag hat er gesagt, ja, we're doing our own laws of physics.
Genau.
Ja? Und ich meine, ganz ehrlich, wenn du sowas hörst, musst du eigentlich denken, okay, aus, vorbei. Ja? Und dann hast du einfach on top of that, hast du halt Proof of Stake. Was heißt Proof of Stake? Ich habe, keine Ahnung, 10.000 Ethereum und bekomme, weil ich 10.000 Ethereum habe, mehr Ethereum. Ne, was mache ich mit dem Ethereum? Ich verkaufe das Ethereum. Ja? So, und was macht der Preis? Er geht runter, also gegenüber Bitcoin.
Proof of Wealth. Ja, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Vitalik Buterin das so weit betrachtet hat. Ich denke einfach, die braucht ein neues Narrativ. Also sie ändern ja alle zwei Wochen die Geldpolitik und dann muss es ja irgendwas geben, worauf Leute sich, als ich damals reingekommen bin 2019, was mein Kumpel auch sofort gesagt hat, da gibt es bald den Merch.
Yeah.
Und da hat alle haben drüber gesprochen, dass ja Merch passiert und was passiert dann mit dieser anderen Kryptowährung, wenn der Merch passiert. Und das wäre das große Ding, was den ganzen Kryptomarkt getrieben hat. Und dann ist ja passiert. Aber seit dem Merch hat Ethereum, weiß nicht, 75% vielleicht zu Bitcoin verloren.
Aber nicht zu vergessen, dass unsere tollen Medien
ja, die haben es gefördert.
Tagelang ja, gejubelt haben, weil Ethereum ist ja jetzt grün und klimaneutral und die bessere Alternative zu Bitcoin und überhaupt das die beste Erfindung seit geschnitten Brot. Mhm. Ja. Das ist halt, ich weiß auch nicht, weil das passt besser ins, also Ethereum und der ganze Proof-of-Stake-Zeug passt halt besser ins klassische Ding. Das ist halt einfach kontrollierbar, inflationierbar, am Ende des Tages keine Bedrohung und auch nichts Neues.
Es ist einfach eine Aktie, genau. Das versteht man viel, viel schneller, als dass man irgendwie absolute Knappheit hat. Das ist ja ein bisschen komplexer, das Konstrukt bei Bitcoin. Und da ist dann einfach eine Aktie, die du kaufst, ein Softwareunternehmen, das irgendwas entwickelt, das neue Internet, Internet für 7, 8, 9, ich weiß nicht, welchem Interview wir da sind. Aber
also wenn ich Web 3 irgendwo lese, laufe ich schon.
Ja, ja.
In andere Richtung. Ja, es gibt immer noch Leute, die das verwenden.
Aber warum hat Jack Dorsey Web 5 gesagt? Das ist wirklich das, also das klingt einfach so, als wäre es jetzt irgendwie Solana-Internet oder sowas für mich.
Web 5?
Ja, ja.
Jetzt das Web war 5 einfach eine Verarsche.
Ja, war es wirklich eine Verarsche?
Ja, sicher. Jack Dorsey hat sich einfach lustig gemacht über zuerst war es Web 2, jetzt dann war es Web 3 und er sagt, nee, wir überspringen 4, wir sind gleich bei 5. Ja, das, der ist einfach, ich glaube, Dorsey lebt auf einem ganz anderen Planeten mental. Also der hat das Bitcoin-Ding komplett durchgespielt, der hat das schon verstanden, ja, ist für mich einer der interessantesten Figuren überhaupt und hat einfach verstanden die Relevanz, glaube ich. Von dem, was du gerade gesagt hast, die digitale Knappheit. Also das ist quasi, ich habe ja auch eine Folge mit Peter Kotosek gemacht, die meiner Meinung nach eine der wichtigsten Folgen überhaupt ist, zum Urmeter des Geldes. Wenn du etwas, er ist ja selber, der hat in den 90er Jahren schon Bücher geschrieben, nicht über die Grenzen des Wachstums, sondern wie man Wachstum erzeugt. Ja, also quasi, weil wir wieder immer geredet, wie schlecht Wachstum ist, bla 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 und endlicher Planet, bla bla bla. Aber er sagt, nein, Moment, wir müssen mal darüber reden, wie wir eigentlich Wachstum erzeugen. Und das Problem dabei, hat er damals schon gesagt, ist, du kannst nicht darüber reden, wie du Wachstum erzeugst, wenn du nicht mal gescheit messen kannst. Das heißt, du brauchst eigentlich eine Form von Eichung, einen Urmeter, um überhaupt messen zu können. Und das gab es vor Bitcoin nicht.
Das war für mich vielleicht fast der meisten mindblowing Effekt bei Bitcoin. Das ist halt wirklich dieser technologische Fortschritt, dass der deflationär ist. Das ist wirklich so zu verstehen, dass eigentlich alles immer günstiger wird. Da gibt es ja dieses Beispiel von Jeff Booth mit seinem Taschenrechner, dass du vorher einen Taschenrechner hattest, hier fühltest du das Ding, was irgendwie, weiß nicht, $100 kostete damals. Und mittlerweile ist es einfach eine kostenlose App in deinem Smartphone, wo du nichts bezahlst, was einfach vorausgesetzt wird. Und das Ding ist noch viel besser als die Taschenrechner damals. Und das ist ja alles dieser technologische Fortschritt. Und allein wenn wir diese 2% Inflation haben, dann hast du ja noch, weiß nicht, 3% technologischen Fortschritt, die eigentlich ja die Preise fallen müssten. Das ist ja nochmal eliminiert dadurch. Du hast eigentlich dann 5% Inflation oder 6% Inflation, wie auch immer. Und als ich das wirklich kapiert habe, dachte ich mir, wow, da ist Bitcoin ja wirklich, mit Bitcoin kann wirklich jeder vom technologischen Fortschritt profitieren. Also auch die letzte Person, die zu Bitcoin kommt, profitiert davon. Alle profitieren davon.
Selbst die überhaupt nicht zu Bitcoin kommen.
Ja, genau. Das ist
selbst die profitieren. Du brauchst also im Grunde, also Bitcoin ist so binär, dass du tatsächlich quasi dich über Bitcoin schon freuen kannst, ohne es überhaupt zu besitzen. Weil du, na klar, wenn du darüber nachdenkst und absolute Knappheit, dann hast du schon einen ziemlichen Urge, auch ein bisschen Bitcoin zu kaufen. Ja? Aber eigentlich dieser ganze Stress, den man sich dann auch aussetzt, den wir uns auch aussetzen, so, ist eigentlich nicht notwendig. Natürlich, du, okay.
Aber es macht Spaß. Ja.
Es macht Spaß und vielleicht ist es auch wichtig, quasi, dass du auch was tust mit einer Bitcoin-Firma, mit einem Bitcoin-Podcast, YouTube-Kanal, was auch immer, um sozusagen auch die Story zu verbreiten. Und wie gesagt, ich dachte, also mir war ja immer klar, dass das Geldsystem, also plakativ gesagt, auch wenn es mir keiner glaubt in der Medienwelt, ich habe immer gesagt, Geldsystem ist eine größere Story als der Klimawandel. Wir können auch nicht über den Klimawandel reden, bevor wir nicht das Geldsystem gefixt haben. Ja, weil Inflation und das sagt ja auch der Jeff Booth. Ja, du kannst in unserem Inflationsgeldsystem kannst du gar nichts fixen. Du kannst nur ständig neue, du kannst, in Wahrheit streiten sie sich in der Politik darüber, in welche Richtung die Inflation zuerst gelenkt
wird. Genau, genau.
Ja, das ist dann der, sie streiten sich darum, wer wo im Cantillon-Effekt in der Reihenfolge sitzt.
So. Ja.
Ja.
Das ist genau das. Also ich finde diese Seite von Leo Mattes so perfekt, dieses fixyourmoney.space.
Ja.
Muss man sich unbedingt angucken.
Ja, klar.
Die hat Zeichen gefüllt in jedem meiner Videos auch. Und da siehst du einfach, da kannst du die ganzen, den Goldpreis in Bitcoin betrachtet sehen, die Aktien in Bitcoin betrachtet. Und das zeige ich mal, wenn ich Leute irgendwie einfach von Bitcoin einfach mal so Orange pillen möchte. Dann zeige ich einfach hier, und das, diese ganzen Grafiken kennst du. Das ist dann einfach der S&P 500 wieder steigt. Und dann sage ich, was ist einfach die Geld, kannst die Geldmengeausweitung drauflegen. Da gibt es ja auch Charts, wo einfach S&P 500 mit der globalen Geldmenge dann drüber gelegt wird.
Also Geldmengen bereinigt ist der S&P 500 im Grunde waagerecht.
Genau.
Ja, da ist sich von wegen großer Investor. Ja?
Ja, und wenn du dann eben diese feste Menge nimmst, Bitcoin, dann siehst du, dass S&P 500 einfach nach unten geht. Und alle anderen Aktien auch. Und das ist halt, wie die Leute dann, die raffen es erst nicht und dann stellen ein paar Nachfragen immer sagen, ah, warte mal ganz kurz, das ist ja, wenn du ja recht hast, dann, und dann kommen ja irgendwelche, also das bringt bei den Leuten so ein bisschen was zum Nachdenken.
Aber, der Punkt ist, du gehst ja davon aus, als quasi unter Anführungszeichen Normie, erstens mal ein Investment ist ja nicht sparen. Das heißt, ein Investment ist ja quasi etwas, das kaufst und verkaufst du wieder. Das ist mal der erste Punkt, den wir vergessen als Bitcoiner.
Ja, ich würde schon sagen, dass viele Leute, gerade auch vielleicht Jüngere, die sparen in ihrem ETF für die Rente oder sowas.
Ja, okay.
Also aber, sparen.
Ja, ja, okay, aber es ist übrigens aufgefallen, das kommt, dauert jetzt vielleicht ein paar Tage, als es rauskommt, aber jetzt sind ja die Börsen gerade abgeschmiert, gemeinsam mit Bitcoin, ja. Und plötzlich gibt es dann die Artikel in der Zeitung, gibt es dann so, was tun, wenn man MSCI World plötzlich abschmiert, ja. Also es ist jetzt quasi, das ist jetzt angekommen bei den Leuten, ja, aber und ich meine, dann habe ich mir den Chart angesehen und denke mir, hey, Junge, alles, I mean, not financial advice, ja, und es ist jetzt Montag, der 17. März, an dem wir das aufnehmen, alles deutet darauf hin, dass der Boden eh schon sowohl bei den Aktien als auch bei Bitcoin drin ist. Also meine persönliche Meinung, wirklich, ja, ich sage es zum 100. Mal, ich mache das hier nicht, um anderen Leuten zu erzählen, was sie zu tun haben, aber ich möchte auch nicht so tun, als hätte ich da keine Meinung dazu.
Ich hätte jetzt zugestimmt, aber dadurch, dass du es gesagt hast, hast du jetzt quasi hier Devil's Advocate gespielt und jetzt wird es wahrscheinlich nochmal 50% einbrechen, glaube ich.
Ja, aber das Gute ist, das kommt ja erst nächste Woche raus und dann kann ich den Teil schneiden.
Ja, das ist gut, genau.
Ja, außer ich hatte recht, dann lasse ich ihn drinnen. Und,
oh ja.
Und dann schneide ich ihn raus und sage, schau mal, habe ich aufgenommen, 17. März, ja. Übrigens, nur ganz wichtig, Ethereum ist natürlich keine Aktie. Also Ethereum sollte reguliert sein wie eine Aktie, ist aber keine Aktie. Du hast quasi das gesamte Risiko, aber keine der Rechte einer Aktie.
Ja, genau, genau. Okay, das ist ein guter Punkt. Ja.
Also das ist schon wichtig.
Deswegen fand ich auch immer, da habe ich öfter für Shit für bekommen, ich fand diesen Gary Gensler von der US-Börsenaufsicht echt nicht so schlecht. Weil
Habe ich schon hundertmal gesagt, ja.
Der war ja wirklich genau ein Bitcoin-Maxi eigentlich. Der hat ja genau gesagt, alle anderen Kryptowährungen, die können ja existieren, aber es sind einfach Aktien. Das sind einfach Unternehmen, die quasi diese Wertpapierregulierung umgehen und Aktien ausgeben, die quasi dann einfach schön auf Retail dumpen. Und da fand ich es halt dann schon praktisch, wenn jemand, auch freier Markt und so, natürlich, aber in diesem freien Markt ist gerade jemand da, der irgendwelchen Scammern quasi den Riegel vorschieben möchte. Und dann gucke ich halt eben fröhlich dabei zu, sage ich mal.
Ich meine, wir wissen noch nicht, was der Trump jetzt machen wird. Von dem, wie es bis jetzt gelaufen ist, du hast recht, ja. Aber das Problem ist natürlich, dass sozusagen der Widerstand aus dieser Kryptoindustrie ab Ripple abwärts, der war gewaltig, weil am Ende des Tages bei denen geht es um die Existenz. Wenn das passiert wäre und wenn der Gary Gensler die abgedreht hätte, dann wären die tot.
Ja.
Und Coinbase wäre auch tot.
Ja.
Und eigentlich alle Shitcoin-Casinos wären tot, weil das wäre ja nicht so, dass die dann nach Europa ausweichen und dann dort, vergiss es. Ja. Das heißt, die mussten das irgendwie verhindern. Und haben das gemacht, indem sie den Trump vor den Karren gespannt haben. Dann hat er selbst noch hier, selbst mit seinen Söhnen, Liberty Financial, mit dieser Trump-Coin, also ganz, ganz wilde Sachen gemacht, die natürlich völlig, die absolut nicht in Ordnung sind und überhaupt nicht ins Bild passen. Und wo auch abzuwarten bleibt, was daraus wird. Aber die Bitcoin Reserve, das ist schon sehr smart gemacht. Ja, und das. Ja, und wir behalten auch die anderen, also wir machen eine Bitcoin-Reserve, wir behalten auf jeden Fall die Bitcoin, die wir haben, wir kaufen vielleicht zu. Und dann machen wir noch so eine Krypto-Haufen, da kommt alles andere rein, wir kaufen sicher nicht zu, aber verkaufen es vielleicht.
Yeah.
Also noch deutlicher, Dein Unterschied ist halt, Trump hat nicht gesagt, nein, fuck you. Trump hat gesagt, naja gut, ich nehme euer Geld. Hier ist meine Kontonummer, wenn ich Präsident bin, schauen wir weiter. So, ja?
Ich habe wirklich kurz, ich war sehr davon überzeugt, dass Trump da auch wirklich jetzt XRP und so in die Reserve reinpackt und XRP kauft.
Warst du wirklich überzeugt?
Ich habe es.
XRP der Standard.
Ja, ich habe wirklich gedacht, oh mein Gott, also er hat ja noch früher angekündigt hier, irgendwie Solana und sowas, und Cardano kommen in die Reserve, hat er so, er hat das getwittert. So.
Das stimmt.
Und dann dachte ich mir jetzt halt so, okay.
Getroofed Social.
Getroofed. Da dachte ich mir, okay, ist vorbei. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so dämlich ist. Und dann hat er quasi jetzt gelogen oder so wieder. Und dann hat er bei dieser Bitcoin-Reserve so rein, also jetzt ist ja das Endresultat genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Schön die, genau, trennen Bitcoin und Krypto. Und ich meine, auch wenn du natürlich nicht, wenn die jetzt nicht regulatorisch anders behandelt werden, großartig Bitcoin und Krypto in den USA. Aber jetzt kann wenigstens jedes Land sehen, okay, die USA handeln ganz klar so, dass sie Bitcoin und Krypto trennen strikt. Und ich glaube, das ist auch, der freie Markt erkennt schon, dass Bitcoin und Krypto was anderes ist. Und das kriege ich auch immer mehr mit. Also
ja.
Mittlerweile kannst du ganz einfach, wenn du jetzt mit Bitcoin anfängst, hast du genug Bitcoin-Only-Maxi-Kon, wie dein Podcast zum Beispiel, wo du genau das eben erfährst und dann nicht in die Shitcoin-Falle reinfassen musst.
Das ist halt der Grund, warum ich das auch mache.
Ich auch.
Weil es das auch nicht gab damals.
Genau.
Also als ich in die Shitcoin-Falle gegangen bin, gab es wahrscheinlich den Content schon, aber nicht zugänglich genug. Und quasi, das war diese, ich kann mich noch genau erinnern, ich habe mir mal ganz am Anfang meiner quasi zweiten Kryptophase, also 2013 war das erste Mal, gekauft, verkauft, null Bitcoin, und dann 2017 habe ich zum ersten Mal eine SMS bekommen von damals den Brüdern von meinem Bruder, die waren damals so 30, ja, und die haben gesagt, ja, okay, schreib doch mal was. Ich war damals bei der Zeitung, bei der Presse, schreib doch mal was über Ethereum, Blockchain, ICOs. Und ich habe mir gedacht, das ist interessant. Die sind um die 30, die würden niemals die Wirtschaftsseiten der Presse lesen. Aber jetzt gibt es da ein Interesse. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. War auch völlig offen, war auch genauso wie nichts. Ah, hier hast du nicht gesehen, Cardano und was hat es damals alles gegeben? Es gab ja
Nautilus Coin.
Es gab eine eigene Coin nur für Zahnärzte. Dental Coin. Weißt du, warte, ich glaube, es gibt inzwischen 63 Millionen Altcoins oder so, habe ich letztens gelesen. Ja. 63 Millionen, weißt du? Aber jeder von uns kennt einen, der sich ganz sicher ist, dass seine Altcoin die beste ist. Und ich hatte auch, weißt du, was mein Fehler war bei meinem Altcoin-Strategie?
Du hast diversifiziert?
Ich hab versucht, die Thinkboy-Lösung zu finden. Also quasi, ich habe nach der technisch interessantesten Altcoin gesucht und bin nicht einfach auf die Memes gegangen, so wie alle anderen.
Oh ja, genau. Den neuen Ethereum-Killer und dann den Killer des Ethereum-Killers und dann gab es den neuen Killer des Killer des
South Korean Ethereum und Chinese Ethereum. Und
Mega ETH, ja.
Mega ETH und Quantum Resistant ETH und dann irgendwann haben sie gesagt, ja okay, scheiß drauf, jetzt machen wir nur noch Memes. Jetzt machen wir Dogcoins und Frogcoins und Catcoins und Trumpcoins und also, ja.
Was Dentalcoin bringt. Das ist ein neuer Podcast.
Und es tut mir ja leid, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die glauben da immer noch dran und ich meine das nicht böse, aber gleichzeitig werde ich nicht so weit gehen zu sagen, ja, da könnte ja was dahinter stecken. Nein, da steckt nichts dahinter. Und selbst wenn, das habe ich auch mal argumentiert, selbst wenn du der Meinung bist, dass es da in dem Kryptosektor noch was gibt, die beste Strategie, das zu spielen, ist Bitcoin zu kaufen.
Genau.
Weil Bitcoin ist die Krypto-Reservewährung. Ja, und wirkt quasi wie ein ETF auf den gesamten restlichen Kryptomarkt. Ja, und wenn du mit der Bitcoin-Performance nicht zufrieden bist, denkst, und dann gibt es den Alter, das kommt jetzt auch wieder her. Ja, Altcoins trade ich ja nur für mehr Bitcoin. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der durch Altcoin-Trading mehr Bitcoin gemacht hat.
Das ist ja das Nummer eins Ding. Alle traden Altcoins, um mehr Bitcoin zu machen.
Ja.
Oder, also das ist, und alle wissen es, dass sie das schaffen werden.
Ja.
Und dann gibt es natürlich die Phase, wo du vielleicht mal Glück gehabt hast. Aber du musst ja dann auch, also wann ist dein Ausstiegspunkt? Wann sagst du, jetzt gehe ich all in Bitcoin für immer? Du kannst dann, also man muss ja wissen, dass es nicht, selbst wenn du einmal kurz Gewinn damit gemacht hast, musst du ja irgendwann, das ist wie so ein Spielabhängiger, wie ein Casinoabhängiger, der ist ja dann, wann gehst du raus? Wenn du einmal Roulette gewonnen hast, irgendwann musst du sagen, jetzt höre ich auf,
Das ist der Grund, warum ich nicht, also um spielsüchtig zu werden, musst du auch mal gewinnen. So. Ja, also ich weiß wirklich gut Bescheid über quasi Marktpsychologie und quasi Trade, weil ich habe das alles erlebt und ich habe wirklich, und bis heute, ich würde jeden Fehler nochmal machen. Das ist nicht so, dass du lernst, er vergisst es. Weil quasi die Unsicherheit, die dann reinkommt im Abverkauf, die kommt immer aus einer anderen Ecke.
Ja, ja, und du denkst, du hast gelernt. Das ist noch gefährlicher. Du denkst, du hast gelernt. Und dann gehst du noch selbstbewusster in die Scheiße rein. Das ist halt.
Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass jeder einzelne Altcoin-Trade, den ich je gemacht habe, mit dem Ziel, mehr Bitcoin zu akquirieren, hat dazu geführt, dass ich am Schluss weniger Bitcoin hatte. Ja. Ist die Wahrheit. Der einzige Weg, mehr Bitcoin zu akquirieren, ist Fiat-Mining. Also Geld für Arbeiten.
Ja, ja, arbeiten, genau, ja. Das.
Oder du machst es natürlich wie die ganz Schlauen und machst deine eigene Shitcoin. Und am Anfang haben sie ja das noch direkt gemacht und gesagt, hier mache ich ein ICO und nehme dafür Bitcoin ein. Und wer die großen Shitcoin-Foundations, EOS, erinnert dich bitte an EOS. Die sitzen immer noch auf 10.000 Bitcoin in ihrer komischen Block One. Und die Tezos Foundation hat auch mehr als, glaube ich, 10.000 Bitcoin. Die haben die einfach behalten. Ja,
ja, das finde ich auch wirklich, das ist das, was mir tatsächlich bei Bitcoin am meisten Sorgen bereitet, dass es da wirklich viele von diesen Shitcoinern gibt, die einfach wissen, was sie da tun, so, und einfach die halt auf diese Art und Weise die meisten Bitcoin bekommen wollen und die eigentlich nur alles in Bitcoin stecken, aber das halt die Shitcoins nutzen, um mehr Bitcoin zu bekommen, und die sind dann quasi die reichsten Menschen der Welt.
Also
wir kennen das. Du brauchst kurzfristig Fiat, aber willst deine Bitcoin nicht verkaufen. Genau dafür gibt es jetzt Firefish. Deine Bitcoin sind als Sicherheit hinterlegt, während du einen Euro-Kredit bekommst. Und zwar ohne Bank oder komplizierte Bonitätsprüfung. Ideal, wenn du Geld brauchst, aber nicht auf zukünftiges Fiat-Potenzial verzichten willst. Es entsteht kein Steuerevent und bei Firefish sind die Kredite endfällig, das heißt, du hast keine monatlichen Zahlungen. Aber natürlich gibt es Risiken, vor allem wenn der Preis fällt. Du musst immer auf die Besicherung deines Kredits achten. Das Ganze ist non-custodial und läuft nur auf der Bitcoin-Blockchain. Über eine Multisig-Treuhand bist du mit deinem Kreditgeber verbunden. Und hier ist der Deal. 30% Rabatt auf die Gebühren deines ersten Kredits bekommst du mit dem Code WASBITCOINBRINGT. Klingt gut? Dann schau doch vorbei auf firefish.io. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX Solominer von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort. Probier es aus. solomining.de.
Also erstens, es gibt ja sowas wie Karma. Das gibt es. Ja, das gibt es. Ja, das ist sozusagen Geld, das du auf eine ungute Weise verdient hast, ist verflucht. Vielleicht ist es Blödsinn.
Hoffentlich, ja.
Vielleicht ist es Blödsinn. Ja, vielleicht ist es Blödsinn. Ich habe jetzt während ich darüber nachgedacht, habe mir gedacht, stimmt das? Stimmt das wirklich?
Ja, normalerweise würdest du ja auch dann ein schlechtes Gewissen haben, wenn du sowas dann bewirbst. Aber ich glaube, bei manchen Leuten ist es einfach nicht da.
Es gibt ja Leute, die haben einfach kein Gewissen. Mhm. Lenin zum Beispiel. Ich lese gerade Lenin-Biografie. Der hatte einfach nie ein schlechtes Gewissen. Ja, weil, ja, Kommunismus, Terror, das war sein Ding. Ja, übrigens habe ich auch, das hat mich dann beim Trump auch wieder, weil man muss aufpassen, immer aufpassen. Ja, wie hat die Zeitung geheißen, die der Lenin eingeführt hat, da war er irrsinnig stolz drauf, dass der Zar es erlaubt hat, eine Zeitung einzuführen. Die gibt es, glaube ich, bis heute, die Pravda. Das ist die Pravda, die Wahrheit, Truth. Wie nennt Trump sein komisches Social Networks, Truth Social. Also ich sage nur, immer vorsichtig sein, nicht auf Politiker vertrauen. Das wird euch nur enttäuschen. Ja, spannend. Ich glaube, wie gesagt, also vielleicht um das abzuschließen, um noch eine Theorie reinzubringen, Power Law etc. Du hast gesagt, du willst das auch ein bisschen näher ansehen. Diese Grundidee, dass Bitcoin am Ende des Tages den Weg des geringsten Widerstands geht, auch in der öffentlichen Arena, bedeutet, ja, es geht nie geradeaus. Amerika macht eine Kryptoreserve. Ja, aber es ist ja nur der Trump und es ist ja hier ein... Tschechien will Bitcoin kaufen. Ja, aber die Lagarde hat sich schon gekümmert. El Salvador hat Bitcoin als Währung. Ja, aber der IWF ist dagegen so. Also es gibt immer ein abschwächendes Argument und das ist vielleicht gut so, damit es nicht allzu auffällig ist, was Bitcoin da macht. Es ist für die da, die es schon sehen können und wollen, und diejenigen, die es nicht sehen wollen, bekommen halt eine andere Story erzählt.
Ich meine, früher war es ja auch notwendig, dass es so ist, ganz am Anfang, dass die Leute das nicht mitbekommen, dass Bitcoin den geringsten Widerstand geht, weil
genau.
Sonst wäre Bitcoin halt gescheitert wahrscheinlich. Dann hätten die USA gesehen, oh, da ist jetzt aber hier eine Gefahr da, dann schmeißen wir 5 Computer an und machen ja die Bitcoin-Blockchain kaputt, in Anführungszeichen. Ja. Aber deswegen hat es ja zum Beispiel damals gesagt, mit dem
WikiLeaks.
WikiLeaks, genau. Ja. Nicht also, angreifen, sonst stecht er ins Wespennest. Und dass er dann.
War das 2011?
11, glaube ich.
Also quasi ganz am Anfang hat WikiLeaks, weil sie damals die Dinge publiziert haben, für die dann Assange jahrelang verfolgt wurde, hat man ihnen quasi Mastercard und Visa abgedreht und dann hat es geheißen, ja, da gibt es ja dieses Bitcoin-Ding und Satoshi selbst hat gesagt, Jungs, passt auf, das ist zu früh für uns.
Genau.
Ja.
Das war auch eine schlaue Entscheidung, aber Bitcoin hat ja trotzdem überlebt, auch wenn die Bitcoin genutzt haben.
Ich weiß nicht, wie das dann genau ausgegangen ist, ob das jetzt im großen Stil, ich glaube, das ist halt, es hat schon allein deswegen nicht, ich glaube, der erste echte Einsatz von Bitcoin auf einem breiten Level, würde ich sagen, war tatsächlich, ich glaube, das war auch 2013, die Zypern-Krise.
Zypern-Krise?
Ja. Wie alt warst du 2013?
15.
Alter Verwalter. Ich nehme an, da hast du die Zypern-Krise nicht so mitbekommen.
Nee, nicht so wirklich.
Man hat in der Finanzkrise hat man zwei Varianten quasi gehabt, wie man damit umgeht. Ne? Da gab es die Variante Bailout. Das hast du alles schon mal gehört. Also quasi Geld drucken für die Banken. Und dann gab es die Variante Bail-In, wo man gesagt hat, naja, wir können nicht so viel Geld drucken, aber wir können ja einfach das Geld nehmen von den Leuten, die das Geld in der Bank haben. Mhm. Ja? Also quasi den Sparern. Das ist im Grunde das, was sie jetzt machen wollen in der EU mit dem, aber egal, das ist ein anderes Thema. Aber jetzt war auch in der EU, Bail-In, ja? Bail-In-Regel. Und das wurde nur einmal umgesetzt. Und das war in der zypriotischen Bankenkrise. Warum wurde das umgesetzt? Weil natürlich in Zypern hat man gesagt, naja, das meiste Geld sind ja keine braven Zyprioten, sondern irgendwelche russischen Oligarchen und das können wir jetzt mal versuchen. Ne? Und als man dann dort die Banken geschlossen hat und angefangen hat, wirklich das Geld von den Kunden zu nehmen, da hat Bitcoin einen Spike gehabt, weil Bitcoin damals verwendet wurde, um Geld aus Zypern rauszuschaffen. Ja? Und das hat damals den Bitcoin, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, hat es vielleicht einmal zum ersten Mal über 100 oder so getrieben? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ja, also bitte, die Bitcoin-Historiker sollen jetzt nicht böse auf mich sein, dass ich das nicht im Kopf habe. Aber ich kann mich noch daran erinnern. Du, mein Lieber, glaubst du, dass wir wissen, glaubst du, dass Satoshi einer ist, der jetzt noch quasi unter den öffentlichen Bitcoinern unterwegs ist?
Nein.
Okay, warum nicht?
Ich glaube, der muss, entweder lebt er gar nicht mehr,
ja,
oder er ist komplett zurückgezogen. Also Bitcoin ist ja wirklich so gut durchdacht. Ich glaube, der Typ muss komplett irgendwie in seiner eigenen Welt leben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der auf so einem Mit-Bitcoin-Meetup rumhängen würde. Und es ist auch, ich meine,
also bei aller Liebe, aber es gibt auf dem Bitcoin-Meetup, es gibt genug Typen, die in ihrer eigenen Welt leben.
Touché. Aber ich weiß auch nicht. Also ich glaube, der ist nicht mehr. Er hätte, ich glaube, jeder irgendwie, stell dir vor, du würdest am Meetup sitzen und hast ein paar Bier-Intus, dann würdest du doch immer sagen, übrigens, du weißt, man könnte ja, dass es wirklich, dass du es hinkriegst, dass niemand weiß, dass du es warst.
Das ist übrigens so krass. Das ist übrigens quasi Shitcoiner Champions League. Ist deine Bagholder glauben lassen, dass du Satoshi bist. Das hat XRP gemacht.
Ja, das haben einige gemacht.
Das hat XRP gemacht mit, ja, haben die nicht schon irgendwas registriert, noch kurz vor Bitcoin und so. Das hat Charles Hoskinson gemacht. Da gibt es ein Buch über die Gründung von Ethereum, ist übrigens auch ganz interessant, dass jeder Gründer von Ethereum seine eigene Shitcoin gemacht hat.
Oh ja.
Wo er behauptet hat, er sei Satoshi Nakamoto. Und mein besonderer Favorite, der Typ von Chainlink, Serge Narasov oder so, SN, ja, hat einmal, hat ein Interview gemacht und da hat er beim Interview so Morse-Code gemacht und dann haben die Link Marines, das ist quasi die XRP Army von den Links, ja, haben dann quasi aus dem Morse-Code herausgelesen, dass er mitteilen wollte, dass er Satoshi Nakamoto ist.
Aber da muss ich applaudieren, das ist wirklich richtig gutes Marketing.
Das ist kreativ.
Das ist wirklich sehr kreativ, da muss man erstmal drauf kommen, also dann hat er das gescammte Geld auch ein bisschen verdient, muss ich sagen.
Mutmaßlich gescampt.
Also, ja. Es gibt jetzt mittlerweile, also früher war das Proof of Stake-Ding ganz krass. Es gibt auch noch andere Coins, die auch das komplette Bitcoin-Marketing kopieren mit Proof of Work. Die sagen dann auch, ja, es gibt der Bitcoin, ich nenne die Namen jetzt nicht, es gibt Bitcoin, das ist ganz nett, aber Lightning funktioniert halt nicht. Ja. Deswegen brauchen wir unseren Coin, der auch auf Proof of Work funktioniert, aber irgendwie besser funktioniert und Blockchain-Trilemma irgendwie lösen kann, auf eine wundersame Art und Weise. Und übrigens ist der CEO auch, der dezentrale CEO ist auch irgendwie Satoshi.
Ja, klar.
Komplett das Bitcoin-Marketing kopiert, 1:1.
Ich weiß nicht, das ist halt, wir müssen da halt noch weiter durch, I guess, ja.
Und ich glaube, der Zenit ist überschritten. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel, ja. Ich glaube, das war's jetzt. Also, ich glaube, ja, du siehst, also, alle Coins rauschen nach unten und du hast jetzt halt wirklich auf Nation-State-Level diese Unterscheidung zwischen Bitcoin und Krypto.
Natürlich. Aber glaubst du nicht, dass an die von Friedrich Merz verlautbarte strategische deutsche IOTA-Reserve? Wir müssen sie nur noch an den Tangle reattachen.
Ich halte sie realistischer als die Bitcoin-Reserve in Deutschland.
Ich meine, okay, jetzt noch zum Abschied, ich meine, das ist schon crazy, oder? Der Trump nimmt sich die Bitcoin aus dem beschlagnahmten Bestand, das ist der Basis für die Reserve, und Deutschland schafft es, kurz zuvor 50.000 Bitcoin aus genau demselben Bestand einfach auf den Markt zu hauen, ja? Alles, was du hättest tun müssen, ist, einmal die Bürokratie walten zu lassen. Einfach mal den Akt vergessen. Man hätte ja nicht mal sagen müssen, wir machen da jetzt Reserve. Man hätte einfach nur sagen müssen, schau in die andere Richtung, kümmere dich in 2 Jahren um das Thema.
Ja.
So wie das übrigens die Briten machen. UK hat seine kurz danach beschlagnahmten Coins noch.
Die haben in Deutschland ja wirklich die Notveräußerung, war es ja wirklich. Die haben es ja wirklich extra gepusht. Die wollten so schnell wie möglich loswerden.
Ja, aber wohin ist das Geld gegangen? Ins Budget des Freistaats Sachsen?
Es ist, glaube ich, immer noch nicht verfügbar. Das können die immer noch nicht nutzen, weil ich das gelesen habe. Ich war auch nicht ganz up to date, aber ich habe letztens was gelesen dazu.
Na, am Ende des Tages muss man sich überlegen, okay, wo geht die Kohle hin? Wenn das 1, was Milliarden sind, die dann quasi das Jahresbudget des Bundesstaats aufbessern.
Damit können die wahrscheinlich gerade mal die Bürokratieaufwand für den Verkauf decken, denke ich.
Für die lachenden Staatsanwälte von 60 Minutes, du. Ja? Ja? Alter. Jetzt haben wir aber einen Spaß gehabt. Nein, also Liebe geht raus an alle unsere Bitcoiner, Bitcoinerinnen, Deutsche und Prager und Tschechen. Wir haben hier nur Spaß und wir können das auch verstehen, dass Leute andere Coins gut finden. Sollen sie machen, ja. Aber sie sind dann immer so böse, wenn wir sie nicht lieb haben, dafür auch noch. Und es ist halt einfach der einzige Schutzmechanismus. Es mag ja sein, dass da draußen irgendwo noch die Ultra-Innovation ist, aber wie soll ich das sehen, ja? Wenn ich die Tür aufmache, dann kommt halt der ganze Bullshit auch mit.
Du hast gesagt, 63 Millionen Kryptowährungen oder so,
ne? Angeblich, habe ich gesehen, ja.
Wie hoch, also 1 zu 63 Millionen den richtigen Shitcoin zu finden, quasi, der dann doch vielleicht einen Use Case hat. Wie hoch ist die Chance bei Lotto?
Ich glaube ähnlich. Ich habe doch keine Ahnung. Also das bei Lotto ist halt quasi, du musst immer die Frage stellen, wie hoch ist die Chance, bei Lotto zu gewinnen und wie hoch ist die Chance, bei Lotto einen Sechser zu machen. Weil du kannst bei Lotto auch einfach 10 Euro gewinnen. Ja?
Aber das ist, Sechser,
jetzt nicht,
ja.
Das ist jetzt nicht life-changing money, ja? Wenn du 10 Euro
gewinnst. Immer noch mehr als mit den Shitcoins wahrscheinlich.
Du, das ist ja das Problem. Das ist natürlich einer der wichtigsten quasi Stories bei den Shitcoins. Sowohl bei richtigen Pyramidenspielen, Schneeballensystemen, ist es ja genauso, Multilevel-Marketing und so. Es gibt immer jemanden, der hatte Erfolg. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal als in Österreich das kleine Glücksspiel, also quasi der Glücksspielautomat im Hinterzimmer des Bierlokals, ja, vom Beisel. Mhm. Das war in Wien mal ein Riesenproblem. Seit Wien hat das dann auch abgestellt, aber es war ein Riesenproblem. Du hattest so auf der Straße, hattest du so plötzlich statt einem Geschäft, hattest du 4 Türen und hinter jeder Tür waren 2 Automaten. Mit Bargeld, also es war wie Mini-Casinos. Super grindig, ja. Und das war in der ganzen Stadt. Und ich habe mal vor, das ist ewig her, als ich noch beim Monatsmagazin Datum war, habe ich diese klassische Integrationsreportage geschrieben. Also das war der Plan. Wir fahren nach Favoriten, das ist sozusagen der Migrantenbezirk Nummer 1. Favoriten ist größer als Graz oder Linz, also das ist halt schon eine richtige Stadt, ja. Und machen dort eine Reportage, wie geht es den jungen Leuten, ja. Und nach einer Woche habe ich gesagt, hey, das hat nichts zu tun mit Integration, die sind alle spielsüchtig, ja. Und haben dann einen Artikel geschrieben, auf den ich heute noch ein bisschen stolz bin, den habe ich genannt, Heroin war gestern. Und da habe ich das gelernt. Das ist, da gibt es immer den einen, ja, den Kollegen vom Freund, vom Cousin, vom Friseur, ja, der hat mal 10.000 Euro gewonnen und sie noch am selben Abend versoffen. Ja? Und, oder, du, oder ein bisschen näher, naheliegender, keine Ahnung, du selbst hast mal 300 Euro gewonnen und hattest einen richtig guten Abend. Ja? Und das hält dich dran. Deswegen ist Gewinnen fast noch gefährlicher als Verlieren, vor allem wenn es um diese suchtmachenden Geschichten geht. Und das ist gerade, wenn wir jetzt alle hier sitzen und wir können quasi auf dem Handy, wir schauen uns die Charts an und sind jetzt überzeugt davon, dass quasi, wenn ich davon rede, dass ich der Meinung bin, wo der Kurs jetzt hingeht, dann ist das immer aus der Perspektive von Buy and Hold, egal ob das Aktien sind oder Bitcoin. Das heißt, ich handle nicht auf dieser Basis. Aber wenn ich anfange, auf dieser Basis zu handeln, ich glaube, da lüge ich mir selbst. Es ist einfach Zockerei und du hast keine Ahnung. Ja? Ich habe keine Ahnung und der Typ, der auf TikTok dir Finanztipps gibt, hat auch keine Ahnung. Ja?
Ja, wie du sagst, du musst halt einmal gewinnen, um dann süchtig zu werden.
Genau.
Und das ist ja genau das, was, glaube ich, mit einer Weile so ein bisschen ausbleibt. Wenn wir jetzt mal den Trump-Coin ausklammern zum Beispiel. Aber du hast Ethereum, kackt ja nur noch ab seit 2 Jahren, 2,5 Jahren. Solana, diese ganzen anderen großen Coins, sind alle am Fallen. Wenn du auf Krypto-Twitter mal unterwegs bist, die sind alle richtig depressiv. Die sagen, ja, jetzt ist er wirklich Ende. Obwohl er eigentlich, würde ich sagen, wir sind immer noch ein Bullenmarkt für Bitcoin, aber Krypto sieht gerade ziemlich düster aus und ich weiß nicht, ob das jetzt noch irgendwie
als
Narrative fehlt einfach. Die Narrative fehlen einfach, finde ich.
Das stimmt.
Die gab es früher immer und jetzt sind die einfach weg. Ich wüsste nicht, was jetzt das große nächste Narrativ ist.
Naja, und quasi das Game wird immer kürzer, ne?
Genau.
Also am Anfang war es so Bitcoin-Alternative auf Jahre, ja, hier Merch, bla bla bla, ja. Und heute ist einfach nur Meme-Coin und die lebt dann ungefähr 2 Stunden, wenn es hochkommt und dann ist sie einfach wieder tot und weg und wenn du in der Zeit nicht dabei warst beim Pump and Dump, dann bist du einfach, musst halt auf die nächste warten. So.
Da gibt es auch diesen Chart, habe ich gesehen, Solana einfach zu Bitcoin und dann ist dieses Pump Fund oder sowas veröffentlicht worden. Das ist quasi, jeder kann auf der Plattform ganz einfach einen Pump and Dump machen.
Ja, ja.
Und
ja.
Dann ist quasi die Solana nicht mehr einfach zu Bitcoin angestiegen. Weil dann ist die ganze Liquidität anscheinend in die ganzen Shitcoins reingegangen, weil Solana ist ja viel zu langweilig. Aber mit den anderen komischen Pump-Dingern kann ich ja vielleicht im Casino.
Aber laufen nicht viele von diesen Coins eh auf Solana wieder?
Ja, ja.
Ich glaube, es gibt eine Anwendung von Krypto außerhalb von Bitcoin und das sind Stablecoins. Ich glaube, dass das schon, also das darf man nicht komplett unterschätzen. Ich glaube nicht, dass die Stablecoins, sozusagen den Wert und den Preis und die Marktkapitalisierung dieser ganzen Krypto-Blockchains rechtfertigen. Aber es gibt die Anwendung, das muss man sagen.
Ja, da genau. Das ist das Einzige, wo ich sagen kann, Ethereum zum Beispiel hat halt in dieser Form einen Use Case, aber das kannst du auf allen anderen Sachen auch machen. Oder? Das
genau.
Ist ja nichts Besonderes in der Hinsicht. Aber ja, genau, das Stablecoins sind halt eben hilfreich, aber das kannst du auf Bitcoin auch machen.
Aber dann gibt es natürlich noch, es werden immer wieder Narrative ausprobiert. Sie bleiben nur derzeit noch nicht hängen. Real-World Assets.
Mhm.
Ja, also Bananen auf der Blockchain. Ja, ich meine, das ist ja auch etwas, das durchaus auch BlackRock etc. unbedingt testen wollen, ja, weil sie sich davon versprechen, dass sie quasi neue Märkte finanzialisieren. Ja?
Hat doch Christian Lindner auch gesagt, Staatsanleihen auf der Blockchain. Aber dann, du kannst, ich meine, du kannst ja ein 24-7 handeln, aber du kannst es auch ohne Blockchain machen. Also.
Ja, ich meine, darüber hat ja, Staatsanleihen. Ja, also ich habe das halt, also ich kann mich noch erinnern, es gab auch anständige Shitcoin-Launches, die wirklich, also es gab zum Beispiel in Österreich, ich habe vergessen, wie es heißt, ich möchte auch niemanden, aber es gab da eine Coin, die haben damals als Use Case gemacht Streaming Money. Also das, was heute zum Beispiel, wenn du diesen Podcast über Lightning-Netzwerk, über Podcast in 2.0 hörst, kannst du ja sagen, pro Minute, dem ich dem Nico beim Spaßmachen zuhöre, schicke ich ihm einen Cent oder 0,1 Cent, was auch immer. Ja? Streaming Money. Du stellst dein Auto ab und zahlst pro Minute. Ja? Das war damals die Idee. Und ich habe, wie gesagt, ich sage jetzt nicht, wie sie heißen, jetzt hat es mir eingefallen, aber ich nenne jetzt keinen Namen, weil ist ja egal. Und die haben das gelauncht und hatten auch einen ICO. Und soweit ich mich erinnern kann, haben sie dann, nachdem es nicht funktioniert hat, auch alles zurückgezahlt. Und haben gesagt, sorry, ist blöd gelaufen, aber hier ist euer Geld zurück. Und also es war kein, es gab die schon.
Ja. Genau, also so toxisch ich auch bin, das ist natürlich nicht alle, die ein Krypto-Projekt starten, sind Scammer. Das sind ja auch teilweise einfach wirklich Testnetzwerke, manche sind auch aus gutem Willen entstanden, da wussten die Leute einfach nicht besser. Aber das ist halt die Frage, wie man dann weitermacht, wenn man es einfach verstanden hat, was man da macht.
Ja,
dann, das war natürlich dann eine ehrenhafte Sache, wenn du dann das Geld dann zurückgibst quasi. Oder wenn du sagst, oh scheiße, jetzt machen wir hier den Merch und dann machen wir noch den Splurge und den Purge. Und den.
Ja, und ständig neue Stories. Und das ist auch das Nächste. Und jetzt sind wir wahrscheinlich schon lang drüber, aber es ist total lustig. was du auch drauf kommst ist, was du keinesfalls tun darfst als Shitcoin, ja, ist irgendwas delivern.
Ja.
Du darfst nie delivern. Du darfst, wenn du was deliverst und das sieht kacke aus, ja, dann werden die Leute skeptisch. Aber wenn du immer nur versprichst, aber nie deliverst, ja, so wie Cardano.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, dann kannst du immer noch die nächste Generation, die wachsen ja quasi literally nach, ne? Also die 12-Jährigen von gestern werden auch irgendwann 16 und schauen zum ersten Mal in das Thema rein und denken sich, ja, oh, also Cardano, können wir da 10.000 Dapps übermorgen, ja, da sollte man vielleicht rein. Und das ist auch interessant. Also das passt dann quasi perfekt zu den Meme-Coins, weil die Meme-Coins versprechen schon gar nichts mehr, das heißt, sie können ja noch gar nichts mehr delivern.
Die sind auch ehrlich, genau. Also ich finde, Meme-Coins zumindest noch, der Trump-Coin war noch ehrlicher als viele andere Krypto-Projekte, weil da weiß halt jeder, da steckt nichts dahinter. Das ist einfach nur reines Pump-and-Dump und du versuchst als Erster zu verkaufen quasi im richtigen Moment.
Genau. Das ist auch nichts Neues.
Ist auch nichts Neues, also, ja.
Ich kann mich erinnern, auch damals, als ich einen der großen Bitcoin-Betrügereien auch mit aufgedeckt habe in 2018, 2019, das war auch ein klassisches MLM-Schneeballsystem eigentlich. Und da bin ich drauf gekommen, dass es schon lange vor Krypto auch Online-Foren gab, generell für Schneeballsysteme, von Leuten, die genau wussten, dass das Schneeballsystem ist, die sich einfach ausgetauscht haben, weil quasi sagen, okay, wenn ich unter den ersten 10% bin, die mitmachen beim Schneeballsystem, dann zahlt sich schon aus, ja. Und deswegen quasi sich ausgetauscht haben und gesagt haben, hey, das hast du das schon gesehen, das ist neu, vielleicht da mal reingehen und so, ja. Und das ist natürlich bei Meme-Coins im Grunde dasselbe.
Das ist die Auswüchse von Fiat, würde ich sagen, in einem ganz großen Ausmaß, die Endstufe von Fiat. Wenn du einfach nur noch versuchst, ein Haus zu finanzieren, indem du ins Casino gehst.
Die Endstufe von Inflation eigentlich.
Ja, genau.
Fiat sei alleine, also wir wissen, wie du es meinst. Ja. Fiat alleine ist es noch nicht, aber Inflation, ja, natürlich. Das ist je höher die Inflation, desto mehr wird gezockt und das ist halt jetzt überall so. Das ist ja nicht nur bei Krypto so. Du hast in Amerika Sportwetten ohne Ende und das hast du überall, ja. Das ist. So, mein Lieber. Ich glaube, jetzt haben wir lange überzogen und ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich da jetzt als Titel drauf schreibe. danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Nochmal, firefish.io, nutzt den Code, was Bitcoin bringt, wenn ihr euch dafür entscheidet. Nicht vergessen, es gibt natürlich Risiken. Wir haben in diesem Podcast darüber gesprochen. Wir werden noch ein Video machen mit einem Walkthrough durch die Maske, wo wir euch das genau erklären. Auch da werden wir auf die Risiken natürlich hinweisen. Es ist kein Ponyhof. Aber es ist ein neues Produkt, mit dem man seine Bitcoin nutzen kann, ohne sie zu verkaufen, um an Liquidität zu kommen. Und das ist ein Service, nach dem der Markt offenbar verlangt hat und in dem Fall auch es so gelöst ist, eben, dass die Firma, die das Ganze vermittelt, nicht Zugriff hat auf deine Bitcoin. Ganz, ganz wichtig, Self-Custodial oder Non-Custodial. Es ist nicht Self-Custodial, sondern
Non-Custodial.
Self-Custodial ist erst wieder, wenn du brav deinen Kredit zurückbezahlt hast und die Bitcoin zurückbekommst. So, Finn, einfach Bitcoin auf YouTube. Wo finden wir dich sonst? Heißt doch immer No Fintech auf
Bitcoin. Ja, ich heiße noch nur
Bitcoin. Warum hast du das nicht geändert?
Du hast mir schon gesagt, ich kann das nicht ändern. Irgendwer anderes heißt einfach Bitcoin und es ist schwer. Jetzt bin ich halt No Fintech, ich weiß auch nicht. Hat sich halt irgendwie so ergeben. Man findet mich auch aus Noster. Ich kenne meinen Endpub aber nicht auswendig, aber da heißt wahrscheinlich auch einfach Bitcoin.
Bist du öfter auf Noster oder auf X?
Eigentlich auf X.
Ist ja ehrlich.
Aber ich versuche mehr Noster zu machen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Da ist auch zu wenig. Wenn ich auf Noster gehe, ist einfach nur da 80% GM-Memes, 10% komische Memes und 10% Bitcoin-Stuff. Aber
also GM-Memes ist im Grunde nichts anderes, als dass Bitcoiner sich gegenseitig Guten Morgen sagen.
Genau.
Ja.
Okay, jetzt haben wir, du hast gerade so oft schon gesagt, dass jetzt ist der letzte Punkt. Jetzt hast du durch drei verschiedene Enden, die du reinsteigen kannst, austauschen kannst, wie du möchtest.
Wir schneiden überhaupt nichts. Wir lassen das auch sogar drinnen, wenn ich meine ja. ich sage es jetzt nicht, weil vielleicht schneide ich es doch raus. Jetzt hast du mir den Faden tatsächlich gezogen. Also du bist auf quitt. X, auf NoFintech. Ah ja, genau.
Nostra.
Ich hab mal versucht, auf Twitter den Handle @Nico zu bekommen. dass irgend so ein Kanadier, ja, mit ein paar hundert Followern, der hat @Nico mit K, wie man mich schreibt hat, und habe ich gesagt, hat er gesagt, ja, was würdest du zahlen? Sage ich, ja, so, keine Ahnung, $200-$300. Und er hat dann zurückgeschrieben, und das war noch lange, also da hatte ich Bitcoin, glaube ich, nicht mal im Profil, hat er zurückgeschrieben, ja, ich hatte schon Leute, die haben mir 30.000 in Bitcoin angeboten. Sage ich, okay, ja, gut, in dem Fall.
30.000 in Bitcoin für den Nico.
Nico, ja. Also
deswegen macht alle schön fleißig eure Nostar-Pubs, damit ihr auch die ganzen Namen schon markieren können quasi.
Ja, auf jeden Fall. Also Nostar bin ich auch viel zu selten. Twitter bin ich viel zu oft, versuche ich auch wieder zu vermeiden. Das sind auch so Phasen. Also, No Fintech auf Twitter, X, Nostar kommt in die Shownotes. Einfach Bitcoin kommt natürlich auch in die Shownotes und firefish.io, wenn ihr euch dafür interessiert. Lieber Finn, danke für dieses ausgesprochen lustige Gespräch.
Ich danke dir.
Ah! Ich habe noch was für dich.
Oh.
Jetzt ist aber wirklich dann aus. Authentic Proof of Work Club von Satoshis Brother, dem offiziellen Ausstatter dieses Kanals. Ich habe es heute auch an. Auch da gibt es natürlich Prozente, wenn ihr den Code, was Bitcoin bringt, verwendet. Und meine Gäste bekommen, solange der Vorrat reicht, ein T-Shirt von mir.
Ich danke dir. Nice. Shit.
Es ist large, also vielleicht musst du es einmal heiß waschen.
Ja, genau. Muss ich zweimal heiß waschen und dann...
Das geht schon, das geht schon. Der Hausmann von heute macht das. Finn, danke dir, bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.